Hallo Welt! Das Thema der Woche: Der Ton macht die Musik. Mit Nils Bernd Michael Weber. Wir sprechen über die toxische Community von Overwatch. Das ist der Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 56 mit Sophie Böhmer, Tobias Klöß und Stefan Simond. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Gespräch über Tätowierungen unterbrechen. Ihr habt euch ja gerade schon reichhaltig über Tätowierungen ausgetauscht. Wollt ihr das fortsetzen oder wollt ihr so?
Sind wir jetzt drauf?
Wir sind schon drauf, ja.
Ist das schön.
Bist du laut genug? Ja, ne?
Ich finde, darüber zu sprechen, wo man zum Tätowierer hingeht, ist so ein bisschen darüber zu sprechen, wo man zum Friseur hingeht, wo man dann austauschen kann. Und wie ist deiner so? Was macht der so?
Ich habe halt so wenig Haare, deshalb ist es bei mir eigentlich kein großes Problem. Ich gehe zum Ausbildungsfriseur und die rasieren das dann ab.
Ach so.
Für irgendwie 8 Euro.
Ich dachte gerade schon,
wo kommt der Themenanschluss?
Was hat denn Tätowieren mit Haaren zu tun?
Du hast vom Friseur gesprochen gerade.
Ja, ich weiß.
Ja, die müssen erst weg, bevor man.
Ja, aber ich habe gesehen, es gibt so diese Technik jetzt, dass Leute, wenn die dann zu starken Haarausfall haben, dann lassen die sich so Punkte hierhin so tätowieren, um das dann zu kompensieren quasi. Das sieht man dann nicht so stark.
Ja. Sieht dann immer aus, als wäre es komplett rasiert, also so rasiert.
Ach so, ja, beziehungsweise du kannst.
Ist es tätowiert.
Du kannst ja auch deine eigenen Haare implantieren lassen.
Ja, richtig. Vom
Von wo werden die dann entnommen?
Vom Hintern. Achso.
Ja,
oder auch vom Hintern.
Vom unteren Rücken zum Beispiel oder vom Hintern.
Ja. Okay, na, das mache ich. Der Christian Lindner hat das doch auch gemacht.
Was?
Echt? Der Christian Lindner, der hat doch auch so eine Haarimplantation.
Ist das die aktuelle Bundestagswahldebatte? Das war doch damals bei Gerhard Schröder auch. Na, färbt er oder färbt er nicht? Können wir einem Bundeskanzler vertrauen, der seine Haare färbt? Der hat etwas zu verstecken. So wie Bill Clinton. Er hat ihn fast impeached, dass er sich die Haare gefärbt hat.
Ach so, ja, damals beim Schröder war das ja ein größeres Thema.
Übrigens, liebe Leute, Tobi und ich und Sophie, natürlich Tobi, Sophie und ich, muss man eigentlich sagen, sind hier, aber ihr habt noch eine vierte Stimme gehört, nämlich Nils.
Ja, hallo.
Nils Bernd Michael Weber.
Ja.
Soll ich dich mit vollem Namen immer ansprechen?
Oder reicht Nils? Nein, es reicht auch Nils B.Weber wie bei Johannes B. Kerner. Nein, Quatsch. Nils reicht vollkommen.
Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz davon berichten, wer du eigentlich bist und was dich hierher verschlagen hat in unserem Podcast?
Ja, also ich bin Nils Bernd Michael Weber. Und ich war vorher häufig beim Pixel-Diskurs unterwegs, überwiegend im Kolloquium. Hab da jetzt auch vor kurzem meinen ersten Artikel veröffentlicht. Und vorher habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, habe dann 5 Jahre gearbeitet als Social Community Manager. Und er war dort überwiegend tätig bei einem großen Konsumgüterunternehmen, das ich jetzt hier nicht nennen würde. aber ja, und jetzt bin ich irgendwie an der Uni gelandet, weil das kann ja nicht alles gewesen sein im Leben, nur im Büro zu sitzen.
Deshalb bist du hauptsächlich gewechselt ins Studium?
Ja, weil, also ich habe viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und da ging es überwiegend um Haushaltsmittelchen, also Waschmittel etc., aber auch Haarkosmetik und das war immer so eine Sache zwischen, lüge ich jetzt schon den Konsumenten an oder tue ich das nicht? Und das habe ich irgendwie gedacht gehabt, das fand ich auch moralisch irgendwann nicht mehr so für mich passend. Und ich wollte mich sowieso immer mal weiterbilden und gucken, wie so eine Universität auch mal von innen aussieht. Und ja, das weiß ich jetzt. Ich komme jetzt ins 5. Semester im Bachelor Medienwissenschaft hier an der Uni Marburg. Und ja, schauen wir mal. Master ist auch noch angepeilt.
Sagt das Studium dir zu, die Medienwissenschaft? Wenn du Master anpeilst, wahrscheinlich.
Ja, total. Ne? Ja, also es hat auch was mit der örtlichen Nähe jetzt zu tun, weil ich bin ja auch in Marburg geboren und von daher habe ich mir gedacht, gab zurück in die Heimat, ist auch mal ganz schön. Meine Eltern wohnen hier noch in der Nähe und da hat man dann auch immer so ein bisschen familiären Rückhalt, falls man den braucht. Und ja.
Magst du denn ein bisschen was von deiner Spielewoche erzählen?
Spielewoche, ja, ich bin ja faszinierter Overwatch-Spieler und es gab ja jetzt gestern erst ein größeres Update und ein neuer Held wurde vorgestellt, Doomfist, der sehr stark an Ken oder an Ryo von Street Fighter erinnert. Mit seinen Moves und alles, Uppercuts, was es da auch immer geben mag. Und ja, sie haben auch ein paar Veränderungen jetzt vorgenommen, über die wir gerne mal sprechen können, falls.
Ich habe eine ganz brennende Frage. Ich bin heute Morgen aufgewacht und mein erster Gedanke war, warum heißt Overwatch eigentlich Overwatch? Also woher kommt dieser Titel? Weißt du das?
Also eigentlich geht es ja darum, dass es die Organisation der Helden, also der guten Helden in Anführungsstrichen, quasi subsumiert ist unter dem Begriff oder unter dieser Organisation Overwatch. Und da gibt es noch ein Pendant zu, das ist das Team Talon. Das sind quasi die Bösen. Aber das ist quasi das eine aus dem anderen entstanden. Also die Bösen waren früher gut und jetzt sind sie, aber jetzt genau, wieso sie Overwatch gewählt haben, vielleicht, sie überwachen das ja alles, ja. Und sie sind ja für das, keine Ahnung, die, na, wie sagt man am besten, um die Welt in Balance zu halten.
Ja, also ich finde es immer ganz interessant, warum Spiele so heißen, wie sie heißen. Weil es ja meistens irgendwie schon in dem Namen des Spieles sich so viel findet, was etwas über das Spiel aussagt. Uncharted oder was weiß ich was denke. Ne? Bei Half-Life zum Beispiel bin ich verwirrt. Warum heißt Half-Life eigentlich Half-Life? Weiß es jemand?
Ich habe es nicht mal gespielt, also
ich muss gar nichts darüber. Ja, ich muss auch gestehen, ich setze mich gar nicht so extrem für den Titel auseinander.
Ich finde das immer super spannend, warum so ein Spiel heißt, wie es heißt. Prey, was ich jetzt ja im Moment spiele, da macht das irgendwie so ein bisschen Sinn.
Das hat früher mehr Sinn gemacht bei dem Prey, was damals 2006 erschienen ist.
Wo man noch so ein Hunter quasi war?
Nee, da warst du ja ein Cherokee-Indianer, der quasi, ich sag's ja häufig quasi, muss ich mal sagen, der quasi von, der von Aliens entführt wird und die nehmen die als Beute, um damit ihr Mutterschiff quasi zu füttern. So.
Ja.
Und da macht es wesentlich mehr Sinn.
Gut, wir sprechen auch gleich noch weiter über Overwatch. Tobi, was hast du mitgebracht?
Was ich gespielt habe?
Richtig.
Weil du meintest, was ich mitgebracht habe.
Ich weiß nicht, vielleicht hast du wieder ein Spiel mitgebracht. Weiß man ja bei dir
immer so, nicht. Ach so, stimmt. Wir hatten ja letzte Woche Heads Up gespielt. Das habe ich dann tatsächlich mitgebracht. Ich habe auch das Spiel, was ich gerade gespielt habe, auch mit dabei. Ich war nämlich unterwegs und habe dann auf ein Mobile Game zurückgegriffen. Ein ganz unbekanntes, das nicht gerade Jubiläum feiert, nämlich Pokémon Go.
Ja, und auch gar nicht deiner Free-to-Play-Aversion widerspricht, so wie
ja,
Twitter ja auch in den Kommentaren rausgestellt hat.
Eigentlich schon. Also ich saß dann auch und musste dann so, als ich dann irgendwie da am Pokémon sammeln war, feststellen, warte mal, hast du gerade darüber nachgedacht, dir schnell Pokébälle zu kaufen und eigentlich hast du für dieses Spiel nichts bezahlt? Ja, aber das war ganz schön, weil ich war unterwegs, also in einer anderen Stadt. Das war auch nochmal interessanter, als hier ständig in Marburg an den gleichen Stellen rumzulaufen. Und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, weil ich saß dann halt zufälligerweise jemandem anderen abends an einem Tisch gegenüber, die mir dann erzählte, dass gerade halt Jubiläum ist und halt das totale Event und dass man halt irgendwie die Eier schneller ausbrüten kann und so weiter, dass mehr Pokémon unterwegs sind und dass es halt so Raids gab auf legendäre Pokémon. Habe ich alles nicht mitbekommen. Aber es war dann voll spannend, weil ich dann plötzlich irgendwie in so einem Event quasi drin war und dann so, ah, okay, ich muss auch noch ganz viele fangen und so. Und wie war das so die letzten Tage? Und dass wir so diesen Moment hatten, das hatte ich ja bis jetzt auch noch gar nicht, dass wir dann auf einmal zu dritt, zu viert da saßen und über Pokémon gequatscht haben und auch ansonsten, nachdem wir eigentlich die ganze Zeit mit unserem Bierchen da saßen, einem alkoholfreien Bierchen, und ja, und Nils nickt hier ironisch. Und dann auf einmal ins Gespräch gekommen sind über dieses Spiel und dann haben wir uns auch so ein bisschen ausgetauscht, was da alles so Interessantes dran ist, weil dann eine Person zum Beispiel auch erzählt hat, dass sie in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, hey, hier ist ein legendäres Pokémon und lass mal da und da hingehen. Und dann sind dann halt irgendwie so 8 Typen aufgetaucht und haben halt irgendwie geguckt, so, hä, wo ist denn jetzt die Person, die das geschrieben hat? Und dann hat sie halt gesagt, hey, hier, und das war halt auch total interessant und dann haben wir so diese verschiedenen Facetten von Pokémon untersucht, so von wegen, hey, Genderperspektive, Altersgeneration. Es war total spannend, weil wir auf der einen Seite ein interessantes Gespräch über Pokémon geführt haben, auf der anderen Seite aber dann auch tatsächlich ins Gespräch gekommen sind und uns dann darüber gefreut haben, dass das so ein bisschen, wir haben das dann verglichen, wie wenn man mit der Kippe vor der Türe steht oder mit dem Hund unterwegs ist. Das bringt Leute zusammen.
Ja, es ist so ein verbindendes Moment. Ich habe auch kürzlich, es war vor ein paar Tagen, das war wahrscheinlich einer dieser Raids,
richtig,
wo also einige Leute vor meiner Wohnung hier vorbeigelaufen sind und da sich auf den Weg machten, um irgendwie ein Pokémon zu fangen.
Wir haben ja auch schon mal geraidet bei dir, vor der Haustür quasi.
Ja, das klingt voll gemein. Wir haben ja auch schon mal geraidet vor deiner Tür.
Ach, das war diese G20-Sache.
Das wäre sehr irritierend. Ich
habe Pokémon gespielt.
Ja, das ist Arktos.
Molotov Cocktail gejagt.
Aber es war sehr ähnlich. Also wie Tobi schon gesagt hat, irgendwie haben sich hier schon die Leute sehr stark organisiert. Es wurde dann auch schon gleich gefragt, so, ja, hey, wollt ihr bei uns in die WhatsApp-Gruppe kommen? Pokémon Go Marburg?
Ja. Wie komme ich da rein?
Ich weiß nicht, ich müsste nochmal die Leute fragen, also man sieht da auch immer die gleichen Gesichter, muss ich sagen. Also es gibt anscheinend doch noch so einen harten Kern, der das in Marburg auch stark noch verfolgt. Das sind dann auch schon teilweise so Level 40er, wo man sich fragt, ist das gecheatet oder nicht?
Es gab ja dieses Pokémon-Fest, wo irgendwie alles, ja. ich habe so einen Zusammenschnitt nur gesehen,
ja.
Wo alles irgendwie schief gegangen ist und die Leute haben diese Präsentation da ausgebuht und die Veranstaltung nicht stattfinden lassen aus dem Grunde, dass sie irgendwie sich nicht einloggen konnten, dass irgendwie alles nicht funktioniert hat. Das war auch irgendwie ein totales Desaster.
Ich habe auch ein was gehört, dass es im Zuge dieses Festes einen Bereich gab, wo die das irgendwie gestartet haben oder also auf jeden Fall musste man dafür Geld bezahlen, um da reinzukommen, um da dann die entsprechenden Pokémons zu fangen. Weißt du davon mehr,
Nils? Nee, ich hab nur gehört, ich glaube, es war in Chicago. Ich weiß es nicht. Ich fand das nur an sich schon die ganze Aufmachung irgendwie auch leicht absurd, weil sie meinten dann so, hey, ihr könnt jetzt auch bei dem Fest teilnehmen und ihr könnt das überall von zu Hause, weil wir streamen. Und dann dachte ich so, ja, super, aber davon habe ich ja nie. Also ich habe tolle bunte Bilder, die da ablaufen, aber eher so ganz weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, wie gesagt, auch, dass es sehr viel mit Verbindungsproblemen zu tun hatte und sie wollen es jetzt irgendwie kompensieren, aber
Für mich klingt das irgendwie sehr nach dem Hype letzten Jahr. Also da war ja auch erst, oh yeah, Pokémon Go, wow. Und dann hat man so gemerkt, okay, irgendwie funktioniert die App nicht gut.
Ja.
Funktioniert alles nicht so besonders gut. Und irgendwie ist es jetzt sehr ähnlich zu dem, was jetzt gerade passiert. Weil jetzt kennen alle die App und wurden ein paar Sachen verbessert. Aber dafür gehen halt andere Sachen schief.
Ja, das ist aber auch sowas, was ich so traurig finde. Also wie kann man denn so eine Goldgrube auf den Markt werfen und dann die Leute verschrecken darüber, ist schon wieder abgestürzt. Okay, es ist super kalt, wenn man unterwegs ist im Winter und irgendwie muss ich immer noch das Gleiche tun. Und irgendwie ist hier niemand. Hallo?
Ich bin ein bisschen stutzig geworden, als ich gesehen habe, dass die erste Version tatsächlich nicht mal eine 1.0er war. Also das war irgendwie 0.8. Dann dachte ich, naja, okay, gut, dass jetzt nicht alles funktioniert, ist ja irgendwie schon fast schon impliziert.
Aber dass es ein Jahr später immer noch so ist. Oder jetzt,
ein Jahr später?
Es ist wieder Sommer.
Ja, wow. Vielleicht liegt es am Sommer. Ich weiß es nicht, dass da mehr Leute, und die haben die Serverkapazitäten nicht im Auge, aber eigentlich lief die jetzt.
Ja, es ist super dämlich. Und dass sie auch immer noch nicht solche Updates haben, wie dass du gegeneinander spielen kannst und solche Sachen. Ja. Oder zumindest Pokémon tauschen.
Ich glaube,
das ist ja wirklich von Anfang an gefordert wurde,
ja,
von allen Spielern ungefähr.
Ja, dafür würde ich, also von wegen Free-to-Play, dafür würde ich tatsächlich auch sagen, okay, hier, gib mir diese zwei Sachen, also Pokémon tauschen und Peer-to-Peer-Spielkämpfe direkt, ich gebe dir 10 Euro. So, oder meinetwegen auch ein bisschen mehr. Dann kriegen sie dafür auch was.
Ich kann mir vorstellen, dass die Cheater, also es gab ja viele Cheater, da ist ja dann auch Niantic relativ stark gegen vorgegangen. Aber ich glaube, dass die größtenteils das Spiel auch kaputt gemacht haben, weil wenn die dann irgendwie, früher bist du ja durch Marburg gelaufen, hast gesehen, aha, da sitzt die gleiche Person mit dem Dragoran, ach, hier ist auch noch ein Dragoran drin und da auch noch, ach, und die sind alle auf der gleichen Stufe. Das sind so, und ich meine, dann wäre es ja witzlos, gegen die Leute kämpfen zu müssen oder sie müssten irgendwie so eine, keine Ahnung, so ein Tier-System irgendwie einbauen. Ja. Weiß ich nicht, ich habe nur gehört gehabt, dass auch Niantic jetzt, das Entwicklerteam jetzt nicht gerade sehr besonders groß ist, weil die hatten ja vorher irgendwie, wie hieß es, Ingress das Spiel gemacht, was ja eigentlich Pokémon Go in grün ist oder war.
Ja.
Und man hätte auch eigentlich annehmen können, dass sie daraus vielleicht ein bisschen was gelernt haben. Also ich will es ihnen jetzt nicht angreifen, aber es ist, naja, die Fehler sprechen für sich.
Also was vor allem für sich spricht, ist, wenn bei diesem Pokémon-Go-Fest da irgendwie ein Entwickler von Niantic auf der Bühne steht und bevor er überhaupt anfangen kann zu sprechen, irgendwie Sprechchöre aus dem Publikum beginnen, fix the game! We can't play! Und dann, ich kann das nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das war echt schön, das war so sehr cringy. Und weil dann haben die das versucht so zu überspielen und dann so, ja, wir haben diese tollen neuen Features und im Hintergrund buhen die Leute.
Ja, halt Pikachu trägt jetzt eine Mütze.
Ja. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass das halt einfach nur ein kleines Team ist, aber dann, also da ist doch Nintendo dahinter, dann steckt doch da mal mehr Geld rein.
Ich fand es super spannend.
Ja, aber das war ja auch am Anfang so lustig, wo sie Pokémon Go rausgebracht haben, dass da irgendwie die Aktie bei Nintendo komplett explodiert ist, weil die ganzen Anleger dachten, ah ja, krass, ein neues Nintendo-Spiel. Und dann war irgendwie irgendwie so, ja, das, also das ist zwar unser Franchise, aber wir haben es nicht entwickelt. Da sind so, oh, ah, oh, oh, ach, ja. Oh. Ja. 10 Prozentpunkte wieder runter, die Aktie.
Ja, aber das war auch zwischendurch so krass. Also auf der einen Seite gab es ja auch so Folgeeffekte, dass die ganzen Powerbanks im Mediamarkt oder Medialand oder einem anderen Laden eurer Wahl ausverkauft waren. Also, und es gab zum Beispiel in Frankfurt gab es so eine Ritscha, oder wie das heißt, wo man so rumgefahren wird. Das war vorher, haben die so Stadtführungen gemacht und dann war das einfach auf einmal, ich glaube, von O2 oder. Jetzt mache ich hier noch mehr Werbung.
Oh, könnte auch Vodafone gewesen sein.
Oder Base oder.
Ein anderer Anbieter eurer Wahl.
Es gibt da jetzt auch günstige.
Genau, dann haben die Leute so rumgefahren und denen, die sind mit denen an die Pokestops quasi gefahren. Konntest du dann irgendwie dafür bezahlen oder du hast währenddessen irgendwie tatsächlich halt einen Vodafone-Vertrag abgeschlossen, so ein Knebelding. Ja, du hast jetzt hier kein WLAN oder kein Datenvolumen. Ja, hättest du mal unseren Anbieter genommen, dann kannst du auch
Pokémon. Da gab es tatsächlich, glaube ich, so Pakete, also ich von einem Provider, den ich jetzt wieder nicht nennen will, aber ich glaube, die haben ja, damit geworben.
Nicht so wie ich. Genau, ja, habe ich auch gesehen. Ja. Okay, aber ich würde sagen, lass uns ja doch mal springen in die Pixeldiskurs Presseschau. Wie ihr wisst, liebe Leute da draußen, lesen wir jede Woche für euch das Internet. Ihr könnt die Links zu den Artikeln, die wir mitbringen, dann immer auf pixeldiskurs.de unter der jeweiligen Folge finden in den Shownotes. Ich muss jetzt eigentlich anfangen, ne? Damit das Sinn macht. Deshalb machen wir Nummer 1. Es gibt eine neue Paidia-Sonderausgabe mit dem Titel Die Darstellung von Wissenschaft, Forschung und Technologie in digitalen Spielen von Arno Görgen und Rudolf Inderst auf paidia.de. Ich habe aus dem Editorial, ich habe mir jetzt nur mal das Editorial angeschaut. Tobi wird gleich noch einen Artikel daraus mal exemplarisch vorstellen, ne?
Ja, ich habe den so ein bisschen überflogen. Ich kann da ein bisschen was zu sagen, okay, zu wesentlichen Punkten.
Also die Selbstbeschreibung in dem Editorial ist folgendes. Zitat: In dem Editorial zum Sonderheft Die Darstellung von Wissenschaft und Technologie in digitalen Spielen der Zeitschrift für Computerspielforschung Paidia skizzieren die Herausgeber einen Begriff der Wissenschaft und Technologie, der diese Bereiche nicht nur als gesellschaftliche Felder und Praktiken markiert, sondern diese als Elemente einer epistemischen Kultur begreift, die bis in die Produktion und Konsumtion digitaler Spiele hineinreicht. Und es ist so, dass hier also Arno Görgen und Rudolf Inderst sowohl also die eigentlich unbestreitbare Bedeutung der Wissenschaft für unser Leben heute beschreiben und gleichzeitig aber auch doch eine sehr kritische Perspektive anlegen. Eine kritische Perspektive an das Phänomen der Technoscience, der technischen Rationalität, die eben zu menschlicher Unfreiheit führt und Herrschaftsstrukturen legitimiert. Und das Verhältnis, ich habe das jetzt auch wieder als Zitat mitgebracht, weil, also ich finde das auch immer ganz gut, wenn man mal so einen Eindruck bekommt, wie bei Paidia, wie dort, also wie der sprachliche Duktus ist, damit unsere Leute, die das jetzt hören und sich überlegen, ob sie das lesen wollen, sich zumindest im Klaren sind, dass es jetzt kein, das ist nicht journalistisch super zugänglich geschrieben, sondern es sind tatsächlich also akademische Texte. Und deshalb zitiere ich nochmal aus der Beschreibung, oder wie Arno Görgen und Rudolf Inderst beschreiben, das Verhältnis zwischen Spiel und Technoscience. Ist ein längeres Zitat, aber stick with me. Erstens bilden digitale Spiele selbst technologische Artefakte, welche als materielle Umsetzungen und Rationalisierungen von Wissen gelten können. Diese Technizität des digitalen Spiels, ihr Verständnis als eines soziokulturellen Artefakts, manifestiert sich in Technologies and Techniques of Production, Design, Implementation and Appropriation of Video Game Systems. Zweitens sind Wissenschaft und Technologie als soziokulturelle Praxis sowohl prozeduraler wie auch diskursiver Natur und weisen so die gleichen Grundeigenschaften wie digitale Spiele auf. Die normative Aufgeladenheit, ihr moralischer und zweckrationaler Gesellschafts... Sorry, Moment. Ich muss hier so schräg rüber gucken. Die normative Aufgeladenheit, ihr moralischer und zweckrationaler Gesellschaftsauftrag der Erkundung und Aneignung von Welt bildet dabei einen kreativen, polysemischen Nährboden ihrer Adaption und Implementation in digitale Spiele. Könnt ihr noch folgen? Mhm. Ist schwierig, ne?
Ja.
Gerade wenn man es so flott vorgelesen bekommt. Wenn man es
nicht selber liest, ja, und einen Moment hat, um es...
Gut, ich gebe euch noch die letzten beiden Sätze aus dem Zitat. Beide Aspekte sind hier nicht unbedingt, nicht unabhängig voneinander denkbar. Bestimmt doch einerseits immer der technische Rahmen der Software und der Hardware die Form des digitalen Spiels. Umgekehrt wird der technische Rahmen des digitalen Spiels aber auch als Werkzeug des kreativen Outputs des Developers und als Zugangsinstrument des Spielers zur Spielwelt instrumentalisiert und vereinnahmt. Daraufhin folgen dann 7 Beiträge, die in dieser Sonderausgabe gebündelt sind und sich mit ganz unterschiedlichen Themen befassen. Und ich wollte eigentlich an der Stelle, wollte ich sozusagen diesen Aspekt der Presseschau damit beenden, dass ich sagen würde, wenn ihr euch für das Thema der Technoscience oder dem Zusammenhang oder die Darstellung von Wissenschaft in Spielen interessiert, dann schaut euch diesen Sammelband unbedingt mal an oder diese Sonderausgabe. Jetzt ist es natürlich glücklicherweise so, dass Tobi einen Artikel daraus mitgebracht hat, sodass ihr mir noch ein bisschen mehr Geschmack dafür bekommen. Deshalb, Tobi, Nummer 2.
Genau, ich habe mir kurz angeschaut, der Technologiebaum als Reproduktionsort wissenschaftlich-technischer Narrative von Andy Rothenhäusler. Und fangen wir doch mal so an. Könnt ihr euch noch an den Technologiebaum von Age of Empires zum Beispiel erinnern?
Nein.
Vage?
Vage, ja.
Ich habe nicht gespielt. Okay, aber auch zum Beispiel, der suggeriert ja zum Beispiel, dass man anfängt mit relativ einfachen Technologien, also Ackerbau und so weiter, mit hier zum Beispiel einfach nur so, nicht Legionären, sondern diesen Knüppelleuten und so weiter. Und dann geht man sukzessive zu Rittern zum Beispiel und halt hochtechnologischen Geschichten, halt Katapulten und so weiter über. Und das suggeriert ja auf eine gewisse Art und Weise zum Beispiel einen Punkt, den auch der Artikel kritisiert, dass Technologie vor allem aber auch, also einerseits in der Zeit, im Mittelalter zum Beispiel, eine wichtige Rolle gespielt hat und für das Fortkommen und vor allem den Gewinn einer Partei besonders wichtig ist. Weil wer im Technologiebaum halt sehr weit fortschreitet, der gewinnt halt zum Beispiel bei Age of Empires oder auch bei jedem anderen Strategiespiel, was auf Technologiebäumen aufbaut. Weil wenn ich halt mit Rittern auf halt irgendwie diese Milizen waren es, losgehe, dann gewinnen natürlich die Ritter. Außer ich gehe vielleicht mit irgendwie einem Ritter auf, was weiß ich, 40 oder so Milizen los, dann. Aber trotzdem ist der erstmal überlegen, prinzipiell.
Ich habe da eine anekdotische Empirie, kann ich damit einbringen. Auf einer LAN-Party immer schön hier Empire Earth gespielt.
Ach, kennt ihr das Empire Earth? Ja, klar, das war so ein bisschen der Nachfolger. Ja,
und ich schön
der noch inoffizielle.
Ich schön so im dunklen Mittelalter und dann werde ich überfallen von so Leuten mit so Nanotechnologie.
Ja, genau.
Mit so Raumschiffen. Also, das war immer sehr interessant, aber ein guter Beleg für genau das, was du beschreibst.
Ja, genau, das ist ein Kritikpunkt an der Stelle, an der Darstellung in Spielen. Und wie gesagt, Technologiebäume, dass Wissenschaft immer so funktioniert, dass sie eigentlich, weil wenn man sich den Technologiebaum anguckt, dann ist der vorgegeben. Ich erfinde nicht erst das Rad und dann das Katapult zum Beispiel. Das ist halt irgendwie auch logisch aufeinander aufbauend, aber dass Technologie zum Beispiel auch Rückschritte hat. Also, dass man sich zum Beispiel, wenn man an das Mittelalter denkt, ist das ja durchaus teilweise auch ein technologischer Rückschritt, beziehungsweise auch ein wissenschaftlicher Rückschritt, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der Antike, was ja zum Beispiel, also diese Komplexität, das wäre ein anderer Punkt noch aus dem Artikel, wird in Spielen überhaupt nicht abgedeckt. Und dass zum Beispiel der Begriff der Technik, hatte ich mir auch hier gerade gemerkt, erst 150 Jahre alt ist, verweist ja auch nochmal darauf, wie unwichtig das ist, an der Stelle eigentlich für die Auseinandersetzung. Also dementsprechend ist da auch immer die Frage, inwiefern reproduzieren Videospiele auch eine gewisse Geschichtsvorstellung, also Geschichte als ein, wir sind auch gerade, das hat ein Professor aus der Pädagogik immer sehr schön gesagt, wir sind gerade so ein bisschen die Spitze der geschichtlichen Entwicklung. Wir halten uns immer für das, was am Ende einer langen Reihe von der Entwicklung steht. Aber eigentlich, also wahrscheinlich sind wir für die Leute, die nach uns kommen, genauso Mittelalter wie die, wie für uns aktuell das Mittelalter, also was soll das sein? Und halt diese Vorstellung von, es bewegt sich sukzessive vorwärts und es wird immer besser. Das muss ja gar nicht unbedingt so sein. Das wäre noch ein Punkt an der Stelle. Ansonsten würde ich noch einfach darauf verweisen, dass der Artikel sich ansonsten mit zum Beispiel Total War und auch zum Beispiel der Glaubhaftigkeit von Total War beziehungsweise der wahrgenommenen Glaubhaftigkeit von Total War auseinandersetzt, was nämlich eigentlich damit wirbt, dass es halt so geschichtlich akkurat bzw. geschichtlich glaubwürdig sein will, aber zum Beispiel bei den Spielern so unterdurchschnittlich ist, wo aber auch in dem Artikel es heißt, dass das daran liegen kann, dass Leute, die Total War spielen, halt eh schon geschichtsaffin sind. Also wenn ich halt zum Beispiel an Total War Napoleon denke, das habe ich halt vor allem auch gekauft, weil mich die Geschichte um Napoleon interessiert hat. So, aber ob das alles so akkurat ist, frage ich mich dann manchmal auch so ein bisschen. Und genau, also das ist aber dann halt ein Punkt, wo der Artikel dann, beziehungsweise der Text, sehr lang wird, wo ich das jetzt nicht zusammenfassen würde, sondern gerne einfach auf den Artikel verweisen würde, weil es macht jetzt, glaube ich, hier wenig Sinn, dass wir 2 Stunden über den Technologiebaum und die geschichtlichen Punkte in Total War sprechen.
Ich denke, was wir vielleicht mal machen könnten, wir können uns mal mit dem Arno Görgen, oder der hört uns ja auch wahrscheinlich gerade zu, also ich finde es ziemlich cool, wenn wir vielleicht dazu einen Podcast machen könnten, und dann müssten wir uns halt nochmal die Sonderausgabe gründlicher anschauen und dann über diese ganzen unterschiedlichen Felder können wir dann ja nochmal sprechen oder überlegen uns eine kleine eigene Stoßrichtung, ein paar Interviews und so. Das finde ich eine ganz spannende Angelegenheit.
Ja, genau, also es ist halt auch ansonsten ein super spannender Artikel, auch der Punkt zum Beispiel, auch die römische Armee zum Beispiel, die hat sich auch bis zum Ende des Römischen Reichs auch nicht groß verändert, wird aber dann im Technologiebaum ja auch so dargestellt, als ob sich da sukzessive was bewegt. Und auch du spielst ja immer den Feldherren eigentlich, der tut ja gar nicht die technologische Entwicklung vorantreiben, sondern oft ist es ja auch manchmal so, dass Wissenschaftler gegenüber eigentlich der Regierung Fortschritte machen und die Regierung sich überhaupt erstmal an den technologischen Fortschritt anpassen muss. Ich denke da zum Beispiel an Leonardo da Vinci, der halt auch gesagt hat, ey, die Erde ist rund. Oder andere Leute und das dann erstmal nachziehen musste. Also oft ist ja Wissenschaft eigentlich weiter als die Regierung.
Aber gut. Willst du jetzt da weiter reingehen oder so?
Nein, will ich nicht.
Okay.
Ich wollte das als Abschlusswort packen.
Okay.
Dass du mich ausbremst.
Gut. Sophie, du hast auch was mitgebracht. Ja. Nummer 3.
Genau. Bevor ich jetzt den Titel da sage, möchte ich Nils was fragen.
Ja.
Nils, ich möchte dir 2 Lines aus Overwatch vorlesen und dich fragen, ob sie dir bekannt vorkommen.
Ja.
Nämlich, Mercy sagt, "This isn't what I intended for you, Reyes." Und Reaper sagt, "You know exactly what you are doing." Kommt dir das bekannt vor? Würdest du sagen, das ist im Spiel?
Nein.
Okay, gut. Das ist interessant. Also, denn mein Artikel heißt "The Overwatch Dialogue that everyone remembers but doesn't exist." Von Eurogamer, geschrieben von Patrick Dane. Und in diesem Artikel geht es um den Mandela-Effekt in Overwatch. Sagt euch das was?
Der was ist denn der Mandela-Effekt?
Das ist ein...
Hat das was mit diesen Kreisen zu tun, die man ausmalt?
Mandela zu tun? Ja, tatsächlich. Also das ist
ach so, okay. Ach, Mandela.
Mandela, genau.
Nicht
ja.
Mandela.
Ja, das war... Mandela. Das war ein absichtsvoller, naiver Witz.
Ja.
War's.
Totally intentional.
Ja, war's. Ich wollte lustig sein.
Was ist denn jetzt der Mandela-Effekt?
Der Mandela-Effekt wurde zum ersten Mal von einer... von Fiona Broom so bezeichnet und beschreibt ein Phänomen, in dem sich kollektiv Leute an etwas erinnern, was aber nicht richtig ist. Zum Beispiel, also danach ist es auch benannt, dass Nelson Mandela bereits 1980 gestorben sei, obwohl er tatsächlich in Gefangenschaft vor allem, obwohl er ja tatsächlich 2013 erst gestorben ist. Und das ist scheinbar relativ verbreitet, solche Effekte. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was ich ein bisschen oder was vielleicht ein bisschen zugänglicher ist. In Schweigen der Lämmer zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Bild so ein bisschen im Kopf habt, aber viele haben irgendwie im Kopf, dass Hannibal Lecter Clarice immer mit "Hello Clarice" begrüßt. Und das sagt er nicht ein einziges Mal im Film. Das wäre noch ein anderes Beispiel. Also es gibt noch ganz viele, aber das fand ich jetzt irgendwie noch nachvollziehbarsten, weil es sonst immer nur irgendwelche Buchstabendreher sind oder so. Und diese die Schöpferin, also Fiona Broom, führt das auf Paralleluniversen zurück oder auf Zeitreisende, die in der Zeit zurückgereist sind und unsere Erinnerung verändert haben. Aber
what?
Das ist natürlich, ja, richtig. Es ist ein bisschen bescheuert und pseudo.
Wibbly wobbly, timey wimey.
Richtig. Und stattdessen, also ich habe mich ein bisschen, also ich habe ein bisschen nachgelesen dazu, weil ich das auch ein bisschen bescheuert fand. Und tatsächlich gibt es in der Psychologie eben den Begriff von False Memory. Das kann sich sowohl auf das Individuum beziehen, bei irgendwie sexueller Gewalt, dass man das verdrängt und vergisst. Und hier wäre es also in Bezug auf Collective Memory, dass sich das eben durch soziale Interaktionen falsche Erinnerungen eben übertragen, verstärkt durch falsche mediale Informationen oder irreführende Bilder oder so.
Beziehungsweise, wenn ich da einhaken darf, man sagt auch immer, wenn man zum Beispiel vor Gericht aussagen soll, wenn man gerade eine Straftat gesehen hat, dass man nicht mit den anderen Zeugen darüber reden soll, weil man dann seine eigene Erinnerung, dadurch, dass man immer wieder darüber redet und es auch immer wieder anders erzählt und anderen Leuten erzählt, die dann gegebenenfalls sagen, ja, stimmt, und dann war ja dann noch das und das, und dann sagt man, ja, stimmt, das war ja. Und nicht, weil man dann denkt, ah ja, okay, ich packe das in meine Geschichte auch mit rein, sondern unterbewusst, weil man dann denkt. Und es gab auch den Versuch mit Leuten, denen man gefakte Fotos vorgesetzt hat, mit zum Beispiel, hier, guck mal, da hast du als Achtjähriger auf dem Elefant geritten. Und dann haben die gesagt, ja, stimmt, und der war so flauschig und so und voll toll. Und dann habe ich mich voll gefreut. Und dann haben sie den Leuten gesagt, ja, das war ein Testen psychologischer, sie sind nie auf einem Elefanten geritten.
Genau, also genau sowas ist das auch.
Es gibt auch eine ganz schöne Illustration aus Waltz with Bashir von Ari Folman. Da ist auch ein Gespräch mit einem Psychologen, der genau dieses Phänomen sehr anschaulich erklärt. Ich finde es sehr spannend.
Ja, und also jetzt noch mal kurz, um auf Overwatch zurückzukommen. Da geht es eben um diese Lines, wo super viele davon überzeugt sind, dass sie im Spiel sind oder waren, obwohl es kein einziger... Ja, komm mal.
Also habe ich den psychologischen Test bestanden.
Genau, so ungefähr, ja. Und, ich habe, also in dem Artikel wird versucht, das so ein bisschen nachzuvollziehen, woher dieser Irrglaube kommt oder ob es da Beweise für gibt, dass Blizzard da vielleicht irgendwie was gedreht hat und versucht, das zu verschleiern, dass, dass es die mal gegeben hat, weil viele sagen, ja, das war in der Testversion tatsächlich, also in der Beta, bevor das tatsächlich released wurde, waren diese Lines drin und dann danach eben nicht mehr. Es gibt aber im Zeitalter des Internets und des Let's Plays und weiß ich nicht, live übertragen über Twitch und so, es gibt eben keinen einzigen Beweis, dass es das je gegeben hat, und trotzdem gibt es super viele, also es gibt wohl auch einen kompletten Subreddit dazu.
Kannst du nochmal sagen, was sie da genau sagen? Das habe ich irgendwie
gar nicht mit. Mercy sagt, this isn't what I intended for you, Reyes. Und Reaper sagt dazu, you knew exactly what you were doing. Das referiert scheinbar irgendwie auf die
Entstehungsgeschichte von einem Reaper.
Der ja irgendwie,
also es klingt sinnig, wenn man das so möchte. Also es macht auf jeden Fall Sinn vor dem Hintergrund der einzelnen Narrationen, die noch stattfinden über die Animated Shorts und so weiter. Aber nee, also das ist definitiv nicht gefallen. Aber es ist, wie gesagt, nachvollziehbar, weil Mercy macht gegenüber der Spielfigur Anna eigentlich so Andeutungen, weil die hat ja ein kaputtes Auge, sage ich mal salopp. Und dass man da in verschiedene medizinische Möglichkeiten mal reinschauen könnte, um das zu reparieren.
Also was ich eben noch sagen wollte, also bevor ich jetzt der Artikel den falsch rüberbringe, also der sagt auch selbst, ja, also ne, diese schon annähernd Verschwörungstheorien von wegen Blizzard verschleiert hier irgendwas, sagen sie auch, ja, das ist zweifelhaft, wenn man mal bedenkt, dass die total offen und also offenlegen, was sie am Spiel verändern. Es ist ziemlich unglaubwürdig, dass sie das einfach verschleiern würden, weil wieso auch, ne? Also
es ist auch nicht wichtig, oder?
Nein.
Also der Dialog ändert nichts. Es ist jetzt kein Luke, ich bin dein Vater, oder?
Also es ist irgendwie, also in dem Artikel stand es eben so ein konkreter Hinweis darauf, dass Mercy irgendwie involviert war in dem, was Reaper passiert ist.
Ich finde es aber spannend. Also einerseits ist es vielleicht so ein Kickoff für irgendwie eine mögliche Fanfiction, wenn man das
ja,
möchte.
Ja, das auf jeden
oder,
Fall, ja.
Also ich habe auch persönlich so das Gefühl, dass Blizzard halt sehr stark die Community beobachtet und dementsprechend Charakter- oder Designentscheidungen anpasst. Also es wäre vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt, wenn dann dementsprechend irgendwie mal ein Event kommt oder irgendwas. Weil ich meine, sie hatten ja zu Halloween zum Beispiel schon, oder Uprising gab es, wo auch so ein bisschen Hintergrund noch zur Geschichte gegeben wird, weil Overwatch an sich hat ja eigentlich gar keine Diegese in dem Sinne, also im Spiel selbst. Ja.
Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen. Es gab auch immer die Vorstellung, dass bei der Sendung mit der Maus jemand sagt, klingt komisch, ist aber so.
Moment mal.
Ja, aber
mal.
Das wird auch gesagt.
Das wird gesagt.
Nein, ja, das wird klar, nicht gesagt.
Doch, natürlich.
Warte mal, Sendung mit der Maus oder Löwenzahn? Sendung mit der Maus.
Ne? Löwenzahn wird gesagt, glaube ich.
Ja,
Löwenzahn,
ne? Ja, aber
echt?
Der Peter Lustig hat das, glaube ich, immer gesagt.
Oh ja, stimmt.
Warte mal. Also
kann aber auch.
Es könnte auch Sendung mit der Maus sein.
Der Mandela-Effekt hier findet da hautnah statt gerade.
Aber das ist ja nicht in dem Sinne der Mandela-Effekt, sondern es wird ja tatsächlich gesagt.
Ich bin aber in welcher Sendung? Sagen, ja. Ich bin der Meinung, wie heißt der mit dem grünen Pulli? Christoph hat irgendwann mal gesagt, wir sagen das nie. Das kommt nicht von uns.
Dann war das bei Löwenzahn wahrscheinlich.
Das kann sein, dass es.
Die Stimmen
klingt komisch. In meinem ist aber so. Doch, das habe ich 5000 Mal gehört in meinem Leben. Also, auf jeden Fall. Ich habe den Christoph auch mal kennengelernt. Der war bei uns an der Schule mal, als ich zur Schule gegangen bin. Da kam der Christoph zur Schule und hat mit uns so Experimente vorgestellt.
Das ist ziemlich
krass. Also klingt komisch, ist aber so. Ist das doch tatsächlich Löwenzahn. Aber irgendwas gab es. Was haben denn immer alle gedacht, was bei Sendung mit der Maus gesagt wird? Da gab es aber sowas Ähnliches. Ist aber egal.
Soll ich das Löwenzahn-Thema mal spielen?
Ja, genau.
Ey, dann bevor suche ich
in der Zeit den Mandela-Effekt bei Sendung mit der Maus, weil da gab es auch so.
Hallo.
Ruhe jetzt.
Wir müssen noch mal, Sophie, du wolltest noch auf was hinweisen.
Genau, nämlich auf einen Artikel, der vorletzte Woche, glaube ich, bei uns auf dem Blog erschienen ist und den wir versäumt haben zu erwähnen. Schande über uns. Nämlich von Alexander Henz.
Wer ist das denn?
Ja, wer ist das denn, ne?
kenn ich.
Ist ja nur der Chefredakteur von Pixel Diskurs. Aber ist nicht so wichtig.
Einer von dreien,
genau, ja. Die anderen beiden sitzen hier.
Ja, ne? Wir machen jetzt kollektives Chefredakteur. Genau. Wir machen einfach irgendwann sind wir alle Chefredakteure, so, weißt du?
Genau,
Flache Hierarchien, genau. Finde ich gut.
Oh, ich habe noch einen Pokémon-Mandela-Effekt.
Tobi, komm doch mal drüber hinweg.
Lass mich das doch mal eben zu Ende machen hier.
Achso, ich dachte, hier wird dafür öfter.
Nein, ich habe noch nicht mal den Titel
gesagt. Warte kurz. Wie sieht die Schwanzspitze von Pikachu aus?
Das ist unterschiedlich, ob es männlich oder weiblich ist.
Kein schwarzes Ende,
genau.
Ja, das nicht.
Aber ja,
das die weiblichen haben Herz.
Das genau, denke ich.
Ja. Pikachu, männlich ja. Pikachu nicht so ein Blitzform?
So eine
männliche, ja. Deshalb, das hat das auch aufgelöst, weil man sich früher mal gefragt hat.
Ich nehme an, du hast den gleichen Artikel gesehen wie ich.
Ja, ich habe das jetzt auch gesehen. So, ich hatte jetzt die Klappe. Okay. Tut mir leid, ich war jetzt so involviert von deinem.
Ja, gut, freut
nimm
mich.
Nimm es als Kompliment.
Tue ich. Ja. Also, zum Artikel von Alexander Henz. Der heißt, Moment, so, New Cycles, Vicious Cycles, Infinite Cycles. Und der befasst sich mit dem Browser-Game We Become What We Behold von Nikki Case. Wo ich übrigens nur empfehlen kann, das selber mal zu spielen. Das ist sehr, sehr kurz und sehr, sehr eindringlich. Und auch, also was ich auch empfehlen kann, geht mal auf seine Website. Da sind sehr viele Spiele von ihm und die sind auch alle ziemlich. Also ich habe sie jetzt noch nicht alle gespielt, aber ich habe einen Eindruck bekommen und der macht schon ziemlich gute Spiele. Und dieser Artikel oder dieses Spiel vielmehr befasst sich mit der Terra-Berichterstattung. Ich glaube, vor allem 2000. Das weiß ich nicht mehr, aber also, das Spiel ist schon ein bisschen älter, aber befasst sich eben generell mit der Terra-Berichterstattung und kritisiert das. Und Alexander oder Alex vielmehr setzt sich dort eben auch, also beschreibt das und setzt sich dort in seinem Artikel eben mit den Medienmechanismen auseinander und den Intentionen des Entwicklers.
Wahnsinnig starkes Spiel. Ja. Also von Nikki Case, die ganzen Sachen finde ich wahnsinnig stark.
Ja, genau. Deswegen kann ich wollte
weiterempfehlen. Was ist deine Webseite? Hast du die zufällig aufgeschrieben?
Nein, leider nicht. Aber sie kommen dann in die Shownotes.
Machen wir in die Shownotes.
Genau.
Okay. Und jetzt gehen wir jetzt über zum Thema der Woche. Okay, dann mache ich jetzt, ein bisschen Musik. Moment. Wir sind beim Thema der Woche, ne? Das Thema der Woche lautet, der Ton macht die Musik und Nils, Bernd, Michael Weber ist natürlich nicht einfach nur so zum Spaß hier.
Hast du dir gerade noch einen zweiten Vornamen ausgedacht?
Nee, die waren tatsächlich korrekt.
Achso, weil gerade eben was
Jürgen, noch Nils Bernd wird immer Weber. Länger. Der Name wird immer länger. So am Ende, wenn ich dann irgendwie Tschüss sagen will, dann ist das dauert ist wie, das minutenlang.
Das ist wie bei Gutenberg. Karl Theodor Friedrich Siegfried von und zu Gutenberg von Schönhausen.
Also Nils, du hast ja diesen Artikel geschrieben, der auf Pixeldiskurs erschienen ist. Einer von 30 Millionen zwischen Flamern und Frauen. Den Link findet ihr, liebe Leute, da draußen auch in den Shownotes. Und wir dachten, wir laden dich nochmal ein, um da nochmal so ein bisschen drüber zu sprechen. Nochmal ein bisschen über die Erfahrung, die eigentlich dahinter steht. Was ist das Thema, das du jetzt mitgebracht hast und welche Erfahrung steht dahinter?
Ja, also ich, um mal ganz vorne anzufangen, ich spiele seit Release und ich habe auch in der Beta schon häufig Overwatch gespielt, habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 400 Stunden auf dem Buckel. Und natürlich bleibt es da nicht aus, dass man da auch mal mit anderen Mitspielern und Mitspielerinnen kommunizieren muss. Und ja, da bilden sich manchmal sehr merkwürdige Dynamiken heraus. Also wenn Dinge jetzt oder alleine schon am Anfang, wenn die Helden nicht so gewählt werden, wie das vielleicht den Vorstellungen anderer Spielern und entspricht, wird er schon hart geflamed, also überwiegend stark beleidigt. Wird auch immer expliziter die letzte Zeit, also es macht weniger Spaß eigentlich zu spielen.
Kannst du nochmal ganz kurz, bevor wir da dann reinspringen, erklären für eine Person, die jetzt Overwatch nicht gespielt hat? Ich habe das selber nicht gespielt, kenne so ein bisschen das Art-Design und sowas. Was ist das, wie funktioniert das Overwatch?
Also prinzipiell ist es eigentlich ein Multiplayer-Ego-Shooter, der natürlich ausschließlich dann online gespielt werden kann. Es gibt zwei Teams, sechs Spielfiguren sind da drin, die frei gewählt werden können aus, ich glaube, es sind jetzt 25 Helden insgesamt. Und da gibt es drei Spielmodi, das eine ist Eskorte, das andere ist Angriff und Kontrolle und dann gibt es noch Hybridkarten. Und es geht eigentlich primär darum, diese Punkte einzunehmen oder eine Payload, also einen Transporter, von A nach B zu schieben und das Gegnerteam kann dann dabei stören. Also es ist im Endeffekt ein ganz klassischer Shooter. Und ja, das ist es eigentlich so. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht zu den Spielmodi sagen. So ausgefeilt sind sie dann doch nicht. Aber die Geschichte drumherum und so weiter macht es dann halt natürlich ein bisschen spannender.
Und was ist das Problem mit der Heldenauswahl vom Anfang, von der du vorhin sprachst?
Ja, es ist so, dass viele orientieren sich da immer so ein bisschen an dem Metagaming aus dem E-Sports-Bereich. Da haben sich jetzt schon so ein paar einschlägige Teamkonstellationen herausgearbeitet. Und es gibt verschiedene Klassen, Tanks, Supports, Angreifer und so weiter. Und überwiegend sagt man da eigentlich, dass zwei Tanks in einem Team sein sollten, zwei Heiler, also zwei Supports und zwei DPS, die Damage-Dealer. Und wenn das schon so am Anfang sich herauskristallisiert, dass diese Konstellation nicht zustande kommt, wird meistens schon, also gibt es schon so ein kleines Kompetenzgerangel dann, warum wird ausgerechnet der Held oder die Heldin genommen, macht das überhaupt Sinn? Und dann gibt es zwei Helden, die sind sowieso schon allgemein fast, das ist Widowmaker und Hanzo. Das ist immer schon, hört man schon immer so ein leichtes Stöhnen im Voice-Chat, wenn die gepickt werden.
Warum sind die verhasst?
Naja, also ich kann es mir nicht, ich spiele sie selber nicht so gerne, weil es sind Sniper-Helden, wenn man so will. Also Widowmaker hat ein Scharfschützengewehr, das sie umfunktionieren kann in eine Schnellfeuerwaffe zum Nahkampf. Und Hanzo hat einen Pfeil und einen Bogen. Und die sind relativ anspruchsvoll zu steuern und zu spielen. Also damit wirklich Treffer zu machen, ist schwierig. Und die meisten Spieler gehen einfach schon davon aus, wenn der gewählt wird, kann das nicht viel. Also es wird von der eigenen Erfahrung quasi auf die Erfahrung der anderen Spieler geschlossen. Und Spielerinnen, ich will es nochmal erwähnen, und ja, das macht das Ganze von Anfang an schon sehr stark kaputt, wenn man so will. Weil wenn am Anfang schon irgendwie die Stimmung Mist ist, dann zieht das irgendwie auch die Spielmoral runter und man hat irgendwie schon gar keine Lust mehr. Aber man hat sich dann natürlich verpflichtet, irgendwie so mindestens 30 Minuten mit den Leuten da zu spielen. Weil man sonst halt, wenn man vorher rausgeht aus der Runde, wird man halt auch hart bestraft von Blizzard, was auch gut ist. Also man kriegt sofort so einen Competitive Cooldown für 2 Stunden. Dass die dann erstmal aus dem Spiel rausgenommen sind, die Leute.
Competitive Cooldown bedeutet sozusagen, du kannst dann nicht in ein anderes Spiel direkt joinen.
Genau, also du kannst ja, das geht ja überwiegend über Ränge im Competitive-Spielmodus. Also das heißt, jeder hat so ein kleines Nimmerchen hinter sich stehen, das geht, glaube ich, bis 5000 hoch. Das ist dann so die Riege der Erlauchtesten, die das Spiel am besten beherrschen. Und ja, man kann es dann halt einfach den Modus nicht mehr anwählen. Man kann dann noch weiter Quickmatch machen, was halt dieses ganze Ranggefüge nicht mehr beinhaltet. Die Spielvarianten sind auch wesentlich kürzer. Und ja, das ist dann halt erstmal so ein kleiner Lichtblick, dass diese Leute da auf jeden Fall dann auch erstmal nicht mehr mitspielen können, weil sie das halt quasi so verbal verpesten, sag ich mal, den Raum.
Die Leute, die rausfliegen oder die...
Ja, ja, also man kann die auch im Spiel noch, kann man einen Report senden an Blizzard. Wie das funktioniert, keine Ahnung, da lassen sie sich ja nicht in die Karten gucken, aber man kann halt aus verschiedenen Optionen wählen, ob es Grieving ist, also ob jemand mit Absicht das Spiel kaputt macht oder Beleidigungen etc. Und auf Grundlage dessen können die dann auch quasi gebannt werden für eine kurze Zeit.
Hast du schon mal jemanden reported?
Ja, klar. Also jetzt nicht, ich mache es nicht so regelmäßig, weil ich denke, jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Und ich merke es auch teilweise bei mir, dass wenn ich spiele, dass ich manchmal dann auch so ein bisschen innerlich wütend werde. Deshalb benutze ich die Funktion jetzt nicht so häufig, aber wenn jemand zum Beispiel, neulich hatten wir auch mal, irgendwie ging es stark mit Rassismus, weil es hat irgendwie jemand von der Stimme anscheinend erkennen können, dass jemand schwarz ist. Und dann ging es halt gleich, ja, das sind dann auch noch so Vorurteile und Stereotypen, die da stark bedient werden. Und dann ging es halt gleich los. Und die Leute natürlich, die denke ich dann, also wenn das das Einzige ist, was ich machen kann, dann reporte ich natürlich.
Und hat das was gebracht in dem Fall?
Man sieht es ja nicht. Also ich kriege kein Feedback darüber, ja, vielen Dank, dass du die Community sauber hältst oder sowas. Also andere Spiele machen das zum Beispiel. Es gibt ein MOBA, also ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Game. Das heißt Vainglory, da kriegst du auch, wenn du jemanden reportest, eine Rückmeldung. Dass du sagst, vielen Dank, du hast jemanden als Spielverderber markiert und du hilfst uns dabei, dass die Community besser funktioniert. Wie viel das bringt, sei jetzt mal dahingestellt, weil dann machst du dir halt einen zweiten Account und dann ist auch wieder gut.
Also wenn die Person, wenn ich da jetzt jemanden irgendwie rassistisch beleidige und ich werde reported, kriege ich, weißt du, ob man eine Mitteilung bekommt, ob man reported wurde?
Ich glaube nicht.
Sondern das wird dann irgendwie geprüft. Oder
ich bin super sauber. Also ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, dass, obwohl mir schon Leute angedroht haben stark, dass ich dann jetzt auch, I report you. Ich denke nicht.
Und dann dauert das eine Weile und dann wird es wahrscheinlich irgendwie bei Blizzard gecheckt und dann können die auch auf den Voice-Chat und sowas zugreifen?
Nee, ich denke mal, das ist einfach nur ein Algorithmus, der dahinter steht. So und so viele Reports auf der in der Kategorie und dann wirst du halt mal kurz zurückgestellt. Also,
aber würde man nicht merken, dass eine Person zum Beispiel halt dann nicht mehr im Spiel ist? Oder man denkt, also man weiß dann nicht, ob die Person dann selber das Spiel verlassen hat, also
Also wenn die Person das selber aktiv verlässt, das Spiel, dann kommt auf jeden Fall eine Nachricht auf dem Bildschirm, dass sie sagt, der und der Spieler hat das Spiel verlassen. Du hast jetzt noch, ich glaube, knapp 2 Minuten sind es, die du das Spiel noch durchhalten musst. Danach kannst du das Spiel verlassen, aber du wirst trotzdem so geahndet, wie als hättest du es verlassen oder als hättest du es verloren. Was halt auch, was ich blöd finde, weil ich kann nichts dafür, dass Leute rausgehen. Also natürlich, wenn ich jetzt jemanden aktiv beleidige die ganze Zeit, dann bin ich natürlich dran schuld, dann kann ich es nachvollziehen, aber wie gesagt, das macht halt das ganze Spiel wirklich komplett kaputt, wenn sich Leute da so kappeln im Voice-Chat, dass dann jemand auch, weil er die Schnauze voll hat, geht. Und mit 5-6 kannst du nicht mehr gewinnen. Also es ist faktisch nicht möglich. Wir haben es, glaube ich, einmal geschafft, aber da waren es auch nur noch so ein paar Minuten auf der Uhr, da ging es, aber es ist halt trotzdem irgendwie ärgerlich.
Ich frage mich manchmal, ob dieser überbordende Hass, der ja in solcher Den haben wir schon häufiger mal gesprochen in unterschiedlichsten Episoden. Ich will noch auf Episode 38 verweisen, wo wir mit Martin Fischer von Game Over Hate gesprochen haben. Ob das sich so, also das kondensiert sich ja schon auch in Spielen mit einer kompetitiven Logik vor allem, ne? Wo man sich dann am ehesten noch angeht. Interessanterweise aber, die werden ja die Leute, die beleidigt werden, sind ja nicht die Gegner, sondern die Teamkameraden.
Ja, das ist ja auch, also das ist ja witzig, du kannst ja auch im Textchat kannst du ja auch auswählen, möchte ich das Match ansteuern oder möchte ich nur mein Team ansteuern, in dem, was ich schreibe, und es ist dann, dass es auch sehr stark immer publik gemacht wird. Also es wird dann, wenn das eine Team ein Problem hat, stellen die das sehr stark dann in den Public Chat rein und sagen dann so, ja, reportet doch mal den und den, weil der ist jetzt blöd. Ich habe ja mit den Leuten nichts am Hut, ich habe dann auch reingeschrieben, eure Probleme sind jetzt gerade nicht meine, also, und vor allem, was soll das? Das ist dann so ein öffentliches an Pranger stellen irgendwie und jetzt denken alle, ja gut, dann da sind aber auch stark so Dynamiken, dass dann sehr stark auf eine Person gegangen wird.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man, also weil du meinst, dass man das dann so öffentlich macht, dass man vor dem anderen Team oder vor insgesamt der Spielrunde halt auch signalisiert, ich bin nicht der, der hier gerade so schlecht spielt, sondern der andere, weil er hat halt Hanzo gewählt oder ist halt eine Frau. Also irgendwelche bescheuerten Gründe, die man sich dafür ausdenkt. Also irgendwie, wenn ich dieses Tor nicht treffe, ist der Ball kaputt. Das kennt man ja auch irgendwie aus anderen Sportarten, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja ein sportliches Event in dem Sinne.
Also wobei, wenn ich das gerade richtig verstehe, ist es ja eher so, dass man das publik macht, wenn eine Person, sagen wir jetzt in dem einen Team ist eine Person, die irgendwie sich anderen gegenüber sehr schlecht verhält oder sowas oder irgendwie absichtlich so Grieving macht, also absichtlich irgendwie das Spiel stört, kaputt macht, dass man das dann publik macht, um zu zeigen, so, ne?
Ja.
Wir brauchen sozusagen Hilfe beim Reporten von dieser einen Person.
Ich würde sagen, das ist der eine Punkt, aber es kann auch sein, dass es der, also auch die eigene Rechtfertigung vielleicht auch für die eigene Unzulänglichkeit ist, weil es gibt man auch, dass man selber mal schlecht spielt, aber wenn dann jemand gerade da ist, der noch schlechter spielt, ist das natürlich ja für mich tolle Sache, wenn ich dann sagen kann, ach ja, guck dir mal wieder die Widowmaker an, die steht da ganze Zeit nur oben rum und macht mit ihrem Greifhaken irgendwas. Dass man dann einfach sich selber da rauszieht und sagt, so, ja, okay, gut, ist jetzt nicht mein Problem, dass wir verlieren.
Ja, wobei meine Erfahrung aus anderen Spielen oder aus irgendwie analogen Spielen ist, dass gerade die Leute, die sich die ganze Zeit irgendwie anflamen und irgendwie gegenseitig anpöbeln, meistens verlieren, weil sie einfach kein gutes Team sind. Also darüber müssten die Leute vielleicht auch mal nachdenken, dass sie mit ihrem Verhalten halt auch die anderen, also wenn ich da spielen würde und dann würde mich die ganze Zeit jemand anbrüllen, hey, du Noob und so weiter, und warum hast du die, würde ich halt auch sitzen irgendwie mit zittrigen Händen und oh, ich versuche hier noch irgendwas zu machen, damit der aufhört, mich anzupöbeln. Mhm. Also ich würde natürlich sagen, ey, Alter, lass den Quatsch. Aber das, also es führt ja auch gegebenenfalls dazu, dass die Leute dann noch saurer sind, weil sie durch ihr Verhalten die anderen Leute noch schlechter machen, als sie eigentlich sind.
Ja, aber also einerseits ja, andererseits gibt es aber auch viele Menschen, die da irgendwie auch komplett schmerzbefreit sind. Also die flamen die ganze Zeit auch rum und dann versuchst du das so ein bisschen zu deeskalieren und sowas. Und man macht ihnen dann auch sichtbar, dass man aufgrund dieser Tatsache wahrscheinlich jetzt auch verlieren wird. Aber das interessiert die dann nicht, weil die haben sich anscheinend auch teilweise als Ziel gemacht, das Spiel möglichst gut zu sabotieren für alle anderen, weil anscheinend gibt es ja auch irgendwie eine Art Lustgewinn bei vielen, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich finde es überwiegend daneben.
Aber also ich frage mich gerade, also wieso? Also wieso möchte man denn ein Spiel kaputt machen? Das frage ich mich beim, also so aktiv, so krass, die ganze Zeit seine Teammitglieder zu beleidigen, dass überhaupt nichts mehr funktioniert oder was du eben meintest, aktiv das Spiel auch selbst zu sabotieren. Also wieso macht man sowas? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, warum man sowas tut.
Ich kann mir das gut vorstellen.
Ich kann mir das auch vorstellen, ja.
Also, geh auf mal einen deutschen Schulhof. So, also warum verprügeln andere Schüler, jüngere Schüler oder irgendwie den Nerd aus der Klasse? Und das ist ein Lustgewinn.
Okay.
Also, ich würde das ähnlich sehen. Das ist ein Moment, wo Leute irgendwie die Möglichkeit haben, anscheinend auch relativ ohne Konsequenzen, andere Leute halt irgendwie fertig zu machen und sich dabei entsprechend gut zu fühlen. Also weil du meintest, Lustgewinn, das wäre jetzt auch meine Idee.
Nur bei Overwatch wird man, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man ein Match verliert, dann sinkt man im Rang,
ja, oder richtig.
Nicht? Ja, so schadet man sich damit doch auch selbst.
Ja, dann. Richtig, aber dann legst du halt einen zweiten Account an. Also das ist okay. Ja, es gibt ja diese sogenannten tollen Smurf-Accounts, da wo du dann merkst, so Leute, die mit dir also auf deinem Rang spielen und denkst du so, hä, das ist doch, was ist denn das hier für ein Matchmaking gerade? Und du merkst das dann einfach, ja gut, das ist der zweite Account, auf dem trollen sie halt auch teilweise mal rum und allgemein bist du ja da sowieso auch immer in so einer Machtposition, weil wenn du, da kannst du Macht ausüben, wenn ich rausgehe, weiß ganz genau, der Rest der fünf hat dann gelitten in dem Sinne.
Was ich mich frage ist, warum, in deinem Artikel hast du ja auch eine Person zitiert, die sich relativ bald nach Release des Spieles schon darüber beschwert hat, dass einfach die Community sehr toxisch sei bei Overwatch. Glaubst du, da gibt es einen bestimmten Grund, warum das ausgerechnet bei Overwatch so stark ist? Weil doch Overwatch, das ist so meine Außenperspektive, immer sehr, oder auch Blizzard, sehr viel Wert auf Diversity und ein gesundes Community-Verhalten und sowas zu legen scheint, dachte ich immer.
Das ist bestimmt auch in den Foren der Fall, auf jeden Fall. Da hast du, also ich glaube, da hast du als Blizzard wahrscheinlich auch mehr Kontrolle drüber, weil da kannst du halt auch aktiv zensieren, vermutlich, wenn irgendwie was passiert, was jetzt nicht der Etikette oder sowas entspricht. Aber da müsstest du ja quasi in jedes Spiel aktiv reinhören. Und das ist, glaube ich, so technisch nicht zu bewerkstelligen. Ja.
Da habe ich mich was anderes gefragt, warum es nicht, also bei zum Beispiel, wenn es YouTube-Streams gibt zum Beispiel, also irgendwie ein Let's Player macht was, dann hat er auf der einen Seite zum Beispiel einen Bot, der automatisch halt schon nach bestimmten Begriffen und so weiter sucht und die zum Beispiel markiert, dass du sie überhaupt gar nicht erst schreiben kannst. Oder es gibt halt Leute, die dann zum Moderatoren von dem Streamer halt, weil er ist ja selber gerade aktiv, benennt werden und die dann halt aufpassen, okay, da schreibt einer irgendwie Werbung rein oder halt irgendwie Dinge, die nicht jugendfrei sind oder beleidigt die anderen Leute. Und dann werden die halt verwarnt und fliegen halt auf Dauer raus. Warum, also gibt es irgendeine Art, also weil du meintest, es gibt die Möglichkeit zu reporten, aber warum gibt es denn nicht zum Beispiel jemand, also dass ich zum Beispiel auch die Option hätte zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, habe keine Lust heute zu spielen, aber ich würde eine Runde Schiedsrichter für eine Runde Overwatch machen. Dafür bekommt man dann vielleicht auch noch irgendwie Ingame-Geld oder so und kann sich irgendwie tolle Outfits kaufen, was auch immer. Also dass es auch einen Anreiz dafür gibt, wäre das nicht eine Idee?
Ähnlich gibt es das tatsächlich bei Counter-Strike. Da kannst du, aber da geht es auch überwiegend wieder ums Cheaten. Und Cheaten scheint wohl wirklich so der letzte Overkill für jeden zu sein, dass du da wirklich angegangen wirst und dann kriegst du auch wirklich dein Penalty irgendwie. Ich meine, da werden auch regelmäßig, ich glaube, neulich haben sie irgendwie geschrieben, dass sie 60.000 Chinesen waren es in dem Falle tatsächlich dauerhaft gesperrt haben bei Overwatch. Aber da ging es auch dann wieder ums Cheaten. Und bei Counter-Strike ist auch so, dass du dann teilweise kannst dann aussuchen, ob du das machen willst. Du bist quasi so eine Art Schiedsrichter und guckst dir dann Spielsituationen an und kannst dann sagen, wirken die, als hätte jemand einen Wallhack an, ein Auto-Aim oder irgendwas drin, dass dann dementsprechend sich die Community selbst reguliert. Aber bei Overwatch scheint das nicht der Fall zu sein. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen, Stefan. Ich glaube, es liegt einerseits daran, dass das Spiel auch für jüngere Menschen zugänglich ist und die sich vielleicht, also die vielleicht noch nicht so einen gewissen Reifeprozess durchgangen haben, dass sie wissen, dass man vielleicht manche Töne jetzt nicht anschlägt, wenn man mit anderen Leuten umgeht. Aber dann ist auch diese Anonymität hinter dem Computer wieder bestimmt auch so eine treibende Kraft dahinter, dass man sagt, ja, okay, gut, mir kann ja hier keiner was. Ich kann jetzt hier Leute beleidigen und sowas, die sehen nicht mal mein Gesicht. Und dann sind es überwiegend auch Männer. Und ich habe das Gefühl, dass Männer eher dazu neigen, sich zu beleidigen. Wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ach, was war das, eine tolle Zeit, dann ist das doch eher so der Fall gewesen, dass man selten Frauen gesehen hat, die sich irgendwie schon aus 20 Meter Entfernung, du, naja, brauchen wir jetzt hier nicht nennen, irgendwelche Betitulierungen an den Kopf ballern. Ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, weil wie ich auch in meinem Artikel geschrieben habe, tatsächlich sind meistens die Männer, die als erstes ausflippen. Und Frauen eher sich entweder komplett im Hintergrund halten oder dazu gar nichts sagen.
Ja, also ich frage mich, woran das liegen mag, dass Frauen sich dann eher im Hintergrund halten bei sowas. Was würdest du sagen?
Also einerseits, das kann man vielleicht jetzt nicht auf Frauen zurückbinden, aber es ist ja auch so, da gibt es ja dieses Bystander-Syndrom, dass man sieht, dass etwas, also man ist bei einer Situation und man weiß, dass da was falsch läuft, aber man denkt, das ist nicht mein Bier, also klinke ich mich da nicht ein. Und dieser Sprung von der Anonymität dann zu sagen, ich bekenne jetzt mal Farbe und beziehe auch mal Stellung ganz klar für jemanden, der im Ungerechtes widerfährt, ist, glaube ich, auch noch so eine Hürde, die jetzt viele nicht nehmen wollen. Und vielleicht sind da auch Frauen, dass die sagen, ja, okay, gut, es geht mich jetzt gerade nichts an. Aber ich bin keine Frau, ich weiß es also nicht. Und das ist jetzt vielleicht auch nichts, was jetzt unbedingt aufs Gender oder irgendwie zurückzuführen ist.
Also ich glaube, in irgendeiner Folge haben wir da schon mal ansatzweise drüber gesprochen.
Entschuldigung, ist was runtergefallen.
Es hängt ja auch ganz stark damit zusammen, dass es, wenn man sich als Frau in solchen Voice-Chats outet, eben als Frau, ja, dass damit ja auch meistens automatisch irgendeine Art von Belästigung oder Unterschätzung einhergeht und man sich, also ne, sich deswegen überhaupt gar nicht erst einmischen will in irgendeine Art der Konversation.
Ja, ich könnte mir darüber hinaus auch noch. Habe ich dich gerade gebrochen? Nee,
nein,
ich war mir gerade nicht sicher. Ich könnte mir darüber hinaus noch vorstellen, dass es natürlich ein Aspekt der Sozialisation ist, dass irgendwie, also weibliche Personen weniger oder also stärker, ihnen stärker davon abgeraten wird, dass sie weniger dazu erzogen werden, irgendwie sich da jetzt, also mit so einem Dominanzgehabe zu zeigen und irgendwie, also so territorial dann da irgendwie zu agieren. Ne? Jetzt, ohne dass man das jetzt irgendwie biologisieren müsste, sondern einfach als Aspekt von einem Sozialisationsprozess.
Ja, genau, eben Erziehung. Also genau, mir fällt gerade wieder ein, wann wir darüber gesprochen haben, nämlich über diesen Beitrag von Anita Sarkeesian oder diesen Vortrag bei. Also da sprach sie das auch an, dass Frauen von Geburt an angebracht wird, halt dich raus, halt dich klein, misch dich nicht ein. Und das spielt da wahrscheinlich auch eine große Rolle, warum man sich Frauen sich dann überhaupt erst gar nicht darauf einlassen. So.
Ich weiß leider nicht mehr, wer der Autor war, aber ich habe vor gut 5, 6 Jahren mal einen Artikel gelesen, da ging es auch darum, wie sich Männlichkeit konstituiert vor anderen Männern, nämlich vor allem, also weil man könnte ja auch denken, dass sich Männlichkeit, also die Präsentation von Männlichkeit, wenn man halt irgendwie heteronormativ denkt, vor allem erstmal gegenüber Frauen äußert, dass ich zeigen muss, ich bin hier so ein toller Mann und so weiter, also irgendwie, wenn man das biologisiert, würde ich jetzt nicht tun, aber wenn man mal so denkt, von wegen Sexualität und so weiter, ich bin hier der Platzhirsch, dann müsste man ja eigentlich denken, dass da die relevante Größe ist, aber es ist tatsächlich anscheinend, also was heißt tatsächlich, die Idee damals war in dem Artikel, dass Männer vor anderen Männern quasi ihre Heldengeschichten und so weiter erzählen müssen und halt quasi dominant wirken, weil sie ihre Anerkennung als Mann vor den anderen Männern bekommen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass die ultimative Anerkennung halt auch ist, wenn der andere sagt, oh, du bist ganz gemein zu mir und ich gehe jetzt hier nach Hause oder ich reporte dich, weil du bist so schrecklich dominant und toll und so weiter. Und halt dass Overwatch ja quasi auch einen Moment der Dominanz vielleicht bietet, wenn ich halt als Team gewonnen habe oder halt andere Leute halt abgeschossen habe. Man schießt andere Leute ab.
Ja, ja, richtig.
Ich habe es leider noch nicht gespielt.
Andere Leute ab.
Also andere Figuren. Richtig.
Wolltest du gerade was mit dem, nee, hast gerade das Sabine Hahn-Buch in
genau,
der Hand, das Gender- und Gaming-Buch.
Genau, Gender- und Gaming-Frauen im Fokus der Games-Industrie. Das war ja von Frau Hahn die Dissertation auch gewesen. Und die habe ich angefangen zu lesen, damals Mai. Ich bin noch nicht ganz durch, bin ein sehr langsamer Leser. Und da hat sie auch eine wunderschöne Hochrechnung gezeigt, und zwar vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware. Und da wurden halt verschiedene Spieler und sowas befragt, und dabei ist zustande gekommen, dass 34,3 Millionen deutsche Spieler eigentlich, also in Deutschland, leben. Und davon sollen 47% knapp Frauen sein. Und da habe ich mir gefragt, wo sind die denn? Also die müssen ja wahrscheinlich auch in Overwatch irgendwo sein. Und es kann ja nicht nur sein, dass, wie man jetzt das gerne Stereotyp behaupten möchte, immer, ja, Frauen, die spielen dann irgendwie die Sims und dann ist auch gut. Also die bauen sich dann Häuslein und genau.
Oder was? Auch, ja. Sie können auch beide spielen. Meine Freundin spielt immer Sims, wenn sie krank ist, und ansonsten spielt sie aber die ganze Zeit irgendwelche Action-Top-Titel.
Also es gibt ja auch, wir hatten ja auch mal diesen Artikel oder diese Geschichte, wo dann tatsächlich, also weibliche Personen sich für ein geringes Entgelt verdingt haben, um sozusagen als Healer in Overwatch zu fungieren. Hast du das mitbekommen?
Nee, gar nicht.
Also das gibt's tatsächlich auch. Dass dann bezahlst du irgendwie so $5 und dann spielen die irgendwie mit dir zusammen eine Stunde und man kann sie auch mit denen dann unterhalten und die heilen dann nur dich. Die bleiben nur bei dir und heilen nur dich und supporten dich. Nicht das, den Rest des Teams.
Das ist irgendwie abstrus und irgendwie auch leicht erotisch. Ich weiß es nicht. Also,
ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine Kombination von beidem. Das sind auch dann, wenn ich diesen Artikel damals richtig verstanden habe, Gott, ich habe ihn jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es war irgendeine Kotaku-Reportage oder sowas.
Ja, war es.
Da war es dann.
Da hatten
dann
wir drüber gesprochen.
Ja, da ging es dann auch darum, dass irgendwie diese Personen, die das tun, die sich da verdingen, also hochrangige Overwatch-Spieler sind, die dann eben das machen, um sich sozusagen ein Zubrot zu verdienen. Ja.
Vor allem Spielerinnen, oder nicht?
Ja, also, ja, das sagst, ist, ja, ich verwende das jetzt absichtlich so.
Ja,
also,
ja,
aber
ich wollte nochmal darauf hinweisen,
ja, genau, also,
vor allem Frauen.
Es geht um weibliche Spieler. Ja. So wäre sozusagen meine Ausdrucksweise in diesem Falle, aber ja.
Interessant ist da aber, dass es das Pendant quasi nicht gibt, also wenn es das mit der Heilerin gibt, von wegen Erotik und so weiter, beziehungsweise halt irgendwie dieses, ich habe jemanden, der devot ist, also die ganze Zeit mir herläuft, dass es da nicht in Overwatch sowas gibt, dass ich jemanden dafür bezahle, dass er mich die ganze Zeit von der Map fegt.
Das ist aber auch wieder interessant, weil es gibt zum Beispiel keine männlichen Supports. Also es gibt einen und das ist Zenyatta, aber das ist ein Roboter.
Also vom Charakter.
Genau.
Okay.
Also das ist auch witzig, dass die Frauen anscheinend die unterstützende Rolle übernehmen müssen. Ist ja fast so wie, ach, die spült auch mal zu Hause ab, weil damit ich mal immer pünktlich zur Arbeit komme und so.
Bevor wir da weiter drauf eingehen, würde mich noch interessieren, wie ist es denn bei den anderen Klassen? Sind die dann entsprechend überwiegend männlich?
Ja.
Okay.
Also die sind auch alle so vom Körperbau her extrem bufft. Also die sehen, es gibt glaube ich keinen, der irgendwie anmuten lässt, dass er schlaksig wäre oder irgendwie nicht jetzt über ein besonderes Maß an Muskeln verfügt. Und ja, das ist halt so, wie gesagt, ich glaube, da soll das auch bespielt werden, dieses männliche, in Anführungsstrichen, Balzverhalten irgendwie. Die Männer sind alle und die ziehen ihr da die Kills am laufenden Band und die Frauen stehen halt hinten und halten halt ihr Stäbchen auf dich drauf und
sind Heilungsfunktion. Aber es gibt doch dann auch Frauen, die halt relativ bufft aussehen.
Aber also, nicht viele, oder?
Nee, nicht viele, aber wenn es dann quasi die Klassen gibt, dann sind auch die weiblichen Charaktere relativ bufft. Und es gibt auch keinen männlichen, also weil wenn ich an reale Sportler denke, weil das ist ja Sport, also eine sportliche Eigenschaft, da irgendwie schnell rumzulaufen, schießen zu können. Wenn ich an Bruce Lee denke zum Beispiel, das ist ja auch so eine Bohnenstange, aber halt jemand, der dich umhaut. Das macht ja eigentlich Sinn, auch mal jemanden zu haben, der relativ schlaksig wirkt, also agil ist.
Theoretisch schon, aber ich weiß nicht, ob wir da schon so weit sind. Weil wie gesagt, die Frauenbilder in Overwatch finde ich relativ ausbalanciert. Also es gibt auch die, ich sage jetzt mal, die kleine Pummelige, die ein bisschen clumsy ist, May. Andererseits gibt es dann wieder dieses ganz typische, ich setze meinen Körper als Waffe ein, Frauenbild von Widowmaker, die irgendwie mit so einem ganz dünnen Lycra-Anzug da halt arbeitet.
Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass Anita Sarkeesian die Diversity in Overwatch als ein positives Beispiel herausgestellt hat. Was natürlich nicht, insofern würde ich das, also finde ich den Punkt eigentlich sehr interessant, nicht in allen Dingen durchdacht ist und nicht in allen Dingen funktioniert. aber dass der Blizzard eigentlich schon ein Auge drauf hat. Das ist zumindest auch mein Eindruck, auch aus anderen Blizzard-Produktionen.
Also was ich hatte jetzt vor ein paar Tagen mal die Gelegenheit, mir Overwatch ein bisschen anzusehen, also jetzt nicht aktiv zu spielen, aber mir die Maps anzuschauen und mir die Figuren alle mal, also die mal auszuprobieren, die mich jetzt interessiert haben. Was mir eben aufgefallen ist, was du auch gesagt hast, die Frauenbilder sind, also oder die Frauenfiguren sind alle sehr, sehr also meiner Meinung nach ziemlich gut ausbalanciert, aber eben die Männer, die sind, also da gibt's kaum welche, die eben irgendwie schlaksig sind oder so wirklich dick, also da gibt's ja einen, ne, der irgendwie wirklich fett ist, so, aber auch der ist muskulös. Also der hat ja auch wirklich riesige Arme.
Ja.
Und sonst gibt's eben nur die großen, muskulösen Typen so und sonst nichts.
Ja, so die, ne? Kens unter denen.
Genau, also da sieht man dann, genau, bei Frauen wurde sehr stark drauf geachtet, bei Männern irgendwie überhaupt nicht.
Stereotype Körperbilder betreffen immer beide, ne?
Ja.
Insofern man jetzt in zwei Geschlechtern denken will.
Ja.
Was wollte ich noch? Ich wollte gerade irgendwas fragen. Was macht man denn, wenn du jetzt betroffen bist von irgendwie so einem Geflame?
Ja.
Wie reagierst du dann?
Also es kommt drauf an, wie stark das ausartet. Manchmal mache ich auch nichts. Wie gesagt, wenn es jetzt im Gegnerteam stattfindet und ich bin nicht dabei, in Anführungsstrichen, dann hänge ich mich da jetzt auch nicht rein, aber wenn es im eigenen Team stattfindet, es gibt auch, zum Beispiel neulich war auch wieder stark Rassismus ein Thema oder dann auch Schwulenfeindlichkeit, also da klinke ich mich eigentlich schon ein und versuche dann das auch zu deeskalieren. Aber manche sind da auch so festgefahren, dass sie dann auch nicht zuhören oder ich meine, sie können dich muten, sie sagen dir dann auch vorher, ich mute dich jetzt und dann bist du halt sowieso machtlos, da jetzt irgendwie noch Einfluss zu haben auf die Konversation, aber überwiegend, also ich gehe auch immer in den Voice-Chat eigentlich, weil ich finde es dann auch so ein bisschen, wenn sich unten im Text irgendwie übelst beschimpfen, finde ich das auch immer ein bisschen feige, weil wenn, dann kannst du auch mindestens dich so stark personalisieren, dass man sagt, hallo, das ist ein echter Mensch und ich habe eine Stimme und den Arsch sollte man dann wahrscheinlich in der Hose haben, dass man das dann wenigstens auch kundtut und nicht nur irgendwie im Text, weil Text ist ja nochmal irgendwie sehr distanziert.
Ich habe da immer so diese Angewohnheit, also das habe ich auch schon mal, glaube ich, in einem anderen Podcast irgendwann erzählt, wenn ich jetzt feststelle, dass ich in irgendeinem Online-Spiel bin, sei es jetzt irgendwie Battlefield oder GTA 5 Online oder sowas, da gibt es natürlich auch unheimlich viele dieser Beispiele, dann ist es so, also meistens gehe ich dann rein und sobald ich von irgendjemandem nur höre, da läuft Musik im Hintergrund oder da irgendwie atmet jemand laut ins Mikro oder irgendjemand erscheint mir doch deutlich unter der eigentlichen empfohlenen Altersbeschränkung für dieses Spiel zu sein, ich mute dann sofort alle. weil ich habe keine Geduld dafür. Ich rede so gerne dann mit Leuten und rede auch gerne irgendwie, also was ich auch immer toll finde, ist, wenn man halt in so einem, also deshalb finde ich gerade auch Flame so schade, wenn man tatsächlich, also spielorientiert das machen kann. Und wenn man irgendwie, wenn du jetzt in Battlefield bist, wenn du dann irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Das ist ja einfach, das ist halt ein militärisches Setting und sowas. Und dann unterhalte ich mich auch nicht jetzt irgendwie nebenbei darüber, was ich so gegessen habe und sowas, sondern ich versuche mich dann schon so ein bisschen da einzufügen, also das auch so ein bisschen mitzuspielen. So ähnlich wie es ja auch in MMOs diese Roleplaying-Server gibt, wo du tatsächlich auch sowohl in der schriftlichen als auch der sprachlichen Kommunikation, man versucht sich in die diegetische Welt so ein bisschen wenigstens einzufügen. Und das finde ich eigentlich immer, das finde ich dann ganz tragisch, weil das dann so auseinanderfällt und dann ist das irgendwie alles, dann macht es alles keinen Spaß mehr.
Ja, richtig. Und plötzlich sind es dann Menschen und so. Und mit ihren irgendwelchen Unzulänglichkeiten, mit denen man dann umgehen muss.
Na, Menschen. Deshalb, warum spiele ich denn Spiele?
Ja, eigentlich ist das ja auch so ein bisschen traurig. Da hat man die Möglichkeit über Spiele ja auch, also wir hatten ja ganz am Anfang mal kurz über Pokémon Go gesprochen und wie schön das ist, wenn man auf der realen Straße, da wird man auch irgendwie nicht geflamed, aber was ich eigentlich sagen wollte, oder vielleicht doch.
Einfach so.
Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, da hat man schon die Möglichkeit irgendwie mit Leuten, keine Ahnung, mit jemandem gleichzeitig zu spielen aus Indien, noch jemandem aus Amerika und also zusammen irgendwie mit fünf verschiedenen Leuten, vielleicht aus fünf verschiedenen Ländern, die man sonst nie treffen würde. Und das Erste, was man macht, ist, deine Mutter und so weiter. Also ich will es jetzt nicht ausführen, aber also
Kommunikation beginnt mit einer Morddrohung schon mal.
So, ne? Ja, genau. Also eigentlich hat man die Möglichkeit, näher zusammenzurücken und so auch über solche Spiele vielleicht auch bestimmte Grenzen zu überwinden von Staatlichkeit und so weiter und was einen sonst immer trennen würde, weil man halt gemeinsam spielt und man prügelt sich dann. Wie beim Fußball.
Ja, ich habe noch mal eine Frage dazu. Ich habe noch eine Frage, die jetzt auch, ja. Da dachte ich gerade dran, weil du hast gerade von Internationalität gesprochen und ich dachte gerade daran, der Martin Fischer von Game Over Hate, der hat uns erzählt, dass es sozusagen die Möglichkeit, also es gibt Leute, die irgendwie, oder Institutionen, die sich darum bemühen, dass es Server gibt, auf denen so ein gewisser Safe Space ist. Gibt es irgendwie in Overwatch die Möglichkeit, dass du auf so ein, also gibt es da unterschiedliche Server, auf denen unterschiedliche Regeln gelten, Verhaltensregeln?
Nee. Also es ist nach Kontinenten geordnet. Also ich bin natürlich in Europa eingeloggt und man merkt da manchmal so einen leichten Shift irgendwie. Letzte Zeit werde ich häufig mit Briten und Franzosen gematcht. Das war vorher irgendwie nicht der Fall gewesen. Und dann halt noch natürlich überwiegend Deutschen. Und ich finde jetzt, dass man da jetzt auch nicht unbedingt irgendeinen Unterschied feststellen kann. Die Briten sind tatsächlich ein bisschen netter manchmal, muss ich sagen. Die Franzosen gehen eher schon mal. Also gestern hatte ich jemanden, der hat mich die ganze Zeit nur dauerhaft geflammt. Wir haben auch gewonnen dann, aber das hat ihn auch nicht interessiert, weil es wäre ja nicht mein Verdienst gewesen. Ich habe dafür auch nichts getan. Also ich, so nach dem Motto, als hätte ich da irgendwie hinten am Spawn rumgelungert und hätte irgendwie, ja weiß ich nicht, auf ein paar Dosen geschossen, macht ja auch Spaß in Overwatch. Dementsprechend, ja, also ein Safe Space gibt es da nicht wirklich, würde ich sagen.
Hast du was dazu gesagt, als er dich dann geflamed hat? Also hast du mit dem gesprochen oder hast du einfach stumm gestaltet?
Also letzte Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir da ein bisschen die Puste aus. Ich habe jetzt auch neulich lange darüber nachgedacht, ob ich es jetzt mal an den Nagel hänge, weil, also die letzten paar Tage ist es extremst explodiert, dass man die ganze Zeit nur noch, egal wer es ist, also ob ich es bin oder andere im Team, es wird sich nur noch gekappelt und ich gehe dann, wenn schon, dann sage ich noch was im Textchat, aber ich habe da keine Lust, dann auch irgendwie Energie noch in meine Stimme zu verwenden oder irgendwie sowas zu sagen. Ja, komm.
Das ist eigentlich, wolltest du was fragen, Tobi, oder?
Ja, ich wollte fragen, kann man sich denn eigentlich, also weil es gibt ein Matching, aber kann man sich jetzt zum Beispiel auch absprechen, wenn Stefan und ich jetzt sagen würden, oh, dem Nils geht die Puste aus, vielleicht hat er mehr Spaß daran, wenn wir mal eine Runde, oder der Sophie natürlich auch, Entschuldigung.
Nee, wir machen ohne
Sophie. Ja, Sophie wäre rausgeworfen.
Nee, ich habe nur Stefan in meinem
Auge. Spielen, ja.
Nein, du warst nur gerade in meinem toten Winkel, Stefan. Genau, also wenn wir uns da jetzt auch mit dazu packen wollten, ginge das, dass man sagt, man will vier Leute quasi haben, die als Team da reingehen und der Rest wird quasi zufällig gematcht, weil das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sagt, ich habe keinen Bock, da irgendwie alleine unterwegs zu sein, sondern ich nehme meine Freunde mit, die halt auch, wenn sowas auftritt, dann ist man halt schon irgendwie zu viert oder zu sechst und kann halt so jemanden auch schneller rausschmeißen, weil wenn dann irgendwie 4 bis 6 Leute direkt reporten, ist der vielleicht auch schneller raus.
Ja, also das ist ja auch so, dass, also eigentlich immer mein Ziel, dass ich es nicht alleine spielen muss, muss man schon sagen. Und dass man da irgendwie ein Team hat, dem man sich immer auch anschließen kann. Ich habe da jetzt zufälligerweise auch 1-2 Leute, aber es ist natürlich auch immer schwierig, die dann irgendwie zusammenzukriegen, also rein von der Zeit her. Aber natürlich, das geht. Du kannst dann auch mit quasi mit so einem 4-Premade-Team, wie die sagen, dann da reingehen. Und dann ist das natürlich auch, dass die Dynamik ein ganz anderes wird. Weil dann bist du ja automatisch in der Mehrzahl. Und dann müssen diese Minderheiten dann halt sich quasi, die passen sich dann auch sehr stark an das Team an. Also die sagen, oh, was soll ich denn mal nehmen und sowas, denken die, was hier Sinn macht. Das ist dann ein ganz anderes Spielen plötzlich geworden. Also so überwiegend ab 3-4 Leuten. Wenn du nur so zu zweit bist, ist es denen auch meistens egal. Dann wirst du eher auch schon mal geflamed und nach dem Motto, sag doch mal deinem Freund da irgendwie, der soll mal das und das besser machen. Und ich denke so, hey, du bist ja auch im Chat, kannst du auch selber sagen. Also da kann man bestimmt schon besser deeskalieren, falls da irgendwie Probleme auftauchen.
Es ist ja auch ein wichtiges Prinzip, also du hast gerade gesagt, dass du überlegst schon fast, das so ein bisschen an den Nagel zu hängen, dass dir auch die Puste ausgeht dabei. Und das kann ich halt sehr gut verstehen. Und jetzt ist das so, ich weiß ja, dass du auch Teil von dieser Hashtag Ich bin hier Geschichte auf Facebook bist. Kannst du vielleicht jetzt zum Abschluss dessen, weil ich bin da ja auch jetzt mit in der Gruppe drin, du hast mich mit aufgenommen.
Ja. Ich kenne das noch nicht.
Ja, deshalb wird Nils
genau, gleich so ein bisschen was darüber erzählen. Deswegen erzähl doch mal darüber.
Also ich fasse mal ganz kurz. Das ist Anfang, oder besser gesagt so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres haben wir uns da gruppiert. Das ist ein Bekannter von mir, Hannes Leider, der das ins Leben gerufen und das ist auf einem Vorbild von Freunden von ihm aus Schweden. Und da geht es überwiegend darum, Counter-Speech in den sozialen Netzwerken zu betreiben. Momentan ist der Fokus schon auf Facebook und wir gucken halt scannen, was wird hier gerade überwiegend. Die Flüchtlingsdebatte ist ja immer ein heißes Eisen. Da gucken wir, wo sich stark negative Stimmen ballen und gehen dann da, also organisieren uns, gehen uns da rein, machen einen Aufruf, einen Call to Action, dass wir da dann überwiegend die Leute, also wir versuchen eigentlich immer, dass die ganz bösen Kommentare in Anführungsstrichen sehr schnell nach unten wandern. Und ja, das ist eigentlich so die Hauptaufgabe. Und überwiegend neutral daran zu gehen. Also wer da jetzt dann auch irgendwie meint, er findet die Linke ganz toll, das hat da eigentlich auch nichts zu suchen. Auch wenn das jetzt vielleicht in dem Kontext okay ist, weil es jetzt gerade um AfD geht oder sowas. Aber es soll halt alles ausbalanciert und möglichst sehr stark deeskalierend sein, dass jeder quasi seine Meinung sagen darf, aber mal aufpassen muss, wie er sie vielleicht sagt und was man vielleicht denken kann und was sagen.
Ich finde das ein sehr vorbildliche Initiative, weil sie auch so ein bisschen auf dieser Idee von einer diskursiven Ethik fußt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es stärker diesen Impetus zur Counterspeech und auch einfach eine Vorstellung von einer diskursiven Ethik, die das Spielen für alle spaßiger und unterhaltsamer macht. Es geht ja nicht nur darum, dass man da jetzt einfach zum Selbstzweck nett zueinander sein soll, das ist natürlich auch immer gut. Aber dass es auch einfach dem Ziel geschuldet ist, dass man zusammenspielen will, dass man auch gut spielen will, dass es auch dann Spaß macht, wenn man koordiniert spielen kann und sowas. Das erscheint mir so ein ganz wichtiger Punkt zu sein.
Ja. Abschließend würde ich vielleicht noch sagen, also es soll jetzt nicht rüberkommen, dass die da alle fuchsteufelswild sind und man kann da nicht spielen. Also ich habe jetzt ein paar Leute, die sind schon ein bisschen älteres Semester, aber es gibt da einen zum Beispiel, der spielt eine kleine Kassette ab, wenn er reingeht, sagt, bitte seid alle nett zueinander und wenn ihr irgendwie was sagen möchtet, habt ihr auch gerne den Raum dafür, könnt gerne kritisieren und sowas, aber macht es bitte auf einer vernünftigen Basis und dann kann man auch eher miteinander umgehen. Und immer nach diesem kurzen Intro, sage ich mal, funktioniert es besser. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das auch mal anfangen, an den Tag zu legen, dass man immer da reingeht, gleich mit einer positiven Stimmung. Und dann läuft es vielleicht.
Die Hörerkommentare. Ich muss gerade mal kurz hier das Mikrofon wieder zurückstellen. Ah, ich habe das hier runtergebogen, damit ich Gitarre spielen kann. Sophie, nimm doch mal diese Gitarre hier. Du kannst ein bisschen spielen im Hintergrund.
Support ihn mal, bitte.
Ich kann ja nichts anderes.
Also, wir haben eine ganze Reihe von Kommentaren bekommen. Und ich dachte, ich lese die jetzt zum Ende des Casts mal vor. Liebe Leute da draußen, wie ihr wisst, ihr könnt immer auf pixeldiskurs.de gehen und könnt uns einen Kommentar da lassen, auch ohne euch anzumelden. Ihr könnt auf unserer Facebook-Seite schreiben, ihr könnt auf Twitter schreiben, @pixeldiskurs oder mir eine E-Mail schicken an simon@pixeldiskurs.de. Und dafür bräuchte ich echt so ein bisschen euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar würde mich interessieren, ob ihr es bevorzugen würdet, dass die Hörerkommentare am Ende der jeweiligen Episode kommen, so wie das jetzt der Fall sein wird, in Ermangelung einer Alternative. Oder sollen wir es lieber so machen, dass wir die Hörerkommentare in einer kleinen, separaten Audiodatei sozusagen thematisieren, damit die Leute, die sich sozusagen nicht in das Hörergespräch mit einmischen wollen, damit die das dann nicht irgendwie langweilt und wir trotzdem aber mit unseren Hörern uns aktiv unterhalten können. Das würde mich sehr interessieren, ob ihr die eine oder die andere Variante bevorzugen würdet. Also Variante A, Hörerkommentare immer am Ende des Casts. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr auch abschalten, weil jetzt kommt nichts mehr, außer sozusagen nochmal 3-4 Hörerkommentare und unsere Antworten und Gedanken dazu und dann Abmoderation, ein bisschen Musik. Oder Möglichkeit B, separate Datei, die ihr dann mit in euren Feed nehmen könnt, abonnieren könnt. Oder abonniert wäre sie automatisch schon. Ihr könntet sie dann noch separat runterladen, wenn ihr daran Interesse habt. Nun zu den eigentlichen Hörerkommentaren. Ich habe 3 Hörerkommentare von JJ mitgebracht. JJ, es ist sehr spannend, JJ wird nämlich auch nächste Woche dann sehr wahrscheinlich bei uns zu Gast sein. Ich will nicht zu viel versprechen, nicht, dass da irgendwas dann nicht funktioniert letztendlich und dann kommt es doch nicht zustande, aber die Chancen stehen gut. Und JJ bezieht sich in seinem ersten Kommentar auf unsere Episode zu den Regelverstößen und er schreibt: Mir ist beim späten Anhören dieser Podcast-Ausgabe ein weiterer Fall des kalkulierten Regelbruchs eingefallen. Ein Regelbruch also, der aufgrund seiner Antizipation im Spiel keinen tatsächlichen Regelbruch mehr darstellt. Das Indie-Adventure Super Brothers Sword and Sorcery EP ist 2011 zunächst für mobile Geräte erschienen und ist im Übrigen eines der wenigen fantastischen Spiele für iOS und Android, ca. 5 Euro, keine Free-to-Play-Mechanismen für dich, Tobi, beispielsweise. Sanfter Spoiler. Darin gibt es eine Stelle, an der im Spiel eine bestimmte Mondphase notwendig ist, um voranzukommen. Die SpielerInnen erhalten Hinweise darauf, dass die Mondphasen an die geräteinterne Uhr gebunden sind. Nicht ohne wiederholtes und kreatives Betonen, dass eine Einflussnahme auf die Uhrzeit des Gerätes nur von, Zitat, ehrenlosen Cheatern in Erwägung gezogen würde. Im Spiel findet sich sogar das Grab einer solch niederträchtigen Person, die für ihr Vorgehen mit dem Leben bezahlen musste. Vielen Dank für eine weitere tolle Pixel-Diskurs-Episode. Das ist tatsächlich auch was, was mir in wo war das denn noch? Das war in so einem anderen Spiel, da musste man das auch machen.
Auf die Nacht warten?
Es gibt eine Trophäe in Flower, die daraus besteht, dass du das Spiel 2 Wochen nicht spielen darfst und es dann wieder spielen musst. Und dann gibt es Leute, die das dann nicht abwarten können. Und dann stellen die sozusagen ihre Uhr um oder zurück und so ein anderes Datum ein.
Das gibt es ja bei Stanley Parable auch, da sind es aber allerdings 4 Jahre. Ich muss demnächst mal gucken, ob ich das jetzt schon habe. Wobei, ich weiß gar nicht, ob mir das dann anzeigt. Ich spiele es einfach nicht mehr.
Bei Journey ist es auch mit der Pause, dass man irgendwie eine Woche lang nicht spielen soll.
Noch länger. 2 oder sogar noch mehr.
Das ist schon so lange her, meine
Aber Journey, der Hinweis auf das Spiel, ich kann das auch sehr empfehlen.
Hast du es gespielt?
Ich habe das gespielt, das war sehr schön. Und genau, also kann man zum Beispiel auch super gut auf Mobile Device spielen.
Okay, dann der zweite Kommentar von JJ bezieht sich auf die letzte Folge mit dem Titel Honestly, I would stick with the books. Ist das unsere letzte Folge?
Vorletzte.
Was war die letzte?
Die letzte war, oh Gott.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich auch nicht.
Das haben wir in der letzten Woche gemacht. Hast du unseren Podcast gehört?
Sobald die Folge raus ist, dann vergesse ich alles. Ich vergesse alles. Ich weiß nichts mehr.
Honestly, Stick with the Books war das mit den Geschichtsgeschichten. Und letzte Woche hatten wir Thema der Woche.
Die Werbung
vergesse ich auch immer ganz schnell. Daran liegt das wahrscheinlich.
Also JJ schreibt zur Honestly, I would stick with the Books Episode folgendes. Was für ein schräger Einstieg. Eine Viertelstunde fachfremde Diskussion über Talkshow-Sendungen, herrje. Aber immerhin den Talkshow-Tipp Skobel nehme ich gerne daraus mit. Übrigens habe ich das Fachgespräch unter 4 Augen bei Precht auch regelmäßig als sehr konstruktiv und anregend erlebt. Wir haben gedacht, wir machen mal ein bisschen Geplauder am Anfang. Man muss sich ja auch mal ein bisschen erstmal warm reden, erstmal unterhalten darüber, wie es einem so geht und was einem so durch den Kopf geht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Dann endlich die Spielewoche. Und genau wegen solcher Gespräche, wie sie sich an Until Dawn und später auch Game of Thrones oder The Walking Dead entspinnen, liebe ich euren Podcast. Auch die Presseschau wieder wunderbar, unter anderem mit Tobias charmantem und spontanem rhetorischen Kniff zur Überleitung auf das Thema Overwatch. Also das in Bezug auf Tobi, die Worte charmant und das hatte ich gar nicht gedacht.
Okay, alles klar. Nils, hast Bock auf den Podcast? Hier wird eine Stelle frei.
Nein, kein inszenierter Abgang.
Nicht schon wieder.
Das ist der Running Gag hier. Und was schreibt er hier noch? Zuletzt noch eine Ergänzung zum Wochenthema. Es ging um die Geschichte. Bereits das Medium Film bezeichnete der Fotograf Boleslav Matuszewski als absolute Wahrheit, weil er sich davon versprach, dass damit nun endlich eine neutrale Geschichtsschreibung möglich wäre, da die Manipulation so vieler Einzelbilder aus damaliger Sicht technisch unmöglich schien. Etwas Ähnliches erhoffte sich William Uricho 2005 von Videospielen, wenn auch mit einem stärkeren Bewusstsein dafür, wie utopisch diese Idee ist. Laut Uricho bieten Simulationsspiele zumindest theoretisch die Möglichkeit, alle Elemente gleichwertig und gleichberechtigt darzustellen und damit marginalisierte Positionen und alternative Deutungen zu integrieren. Dazu ist mir noch eingefallen, damals war das ja auch so, dass, also es hatte ja immer so einen ganz starken Einfluss, auch die Art und Weise, wie man annimmt, dass die Kunst die Realität abbildet und Geschichte zu schreiben in der Lage ist, sodass, als die Fotografie aufkam, die Maler, alle, die also vorher Landschaftsbilder und sowas gemalt haben, ganz stark umgesattelt haben, kam dann Surrealismus und sowas auf, weil man eben nicht mehr in der Situation war, dass man die Welt abbilden musste, so wie sie war, sondern andere Aspekte in den Vordergrund stellen konnte. War wieder vieles Interessantes dabei, ich danke euch. Und der dritte Kommentar von JJ, ganz kurz. Ich danke Tobias für die Kritik am Free-to-Play-Konzept und für seine Werbung für das Free-to-Play-Spiel Heads Up. Ja.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich auch Free-to-Play. Wobei man, ja genau, man kriegt halt ein paar Karten umsonst und dann muss man für 1 Euro eine Karte nachkaufen. Verdammt. Vor allem spiele ich Heads Up und Pokémon Go.
Ja.
Also das ist auch so,
Free-to-Play Quatsch da. Martin Chigal hat sich zu Wort gemeldet bei der, ich glaube, auch zur letzten Episode. Nee, doch. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, letzte.
Und er sagt, Google Alert, sei Dank bin ich über euren Podcast gestolpert. Sehr spannend und danke für die nette Besprechung unseres Blogs. Der Eintrag, über den wir gesprochen haben im Podcast, basiert hauptsächlich auf Thomas Dissertation unter dem Titel Geschichte des virtuellen Denkens. 2018 bei Springer erscheinen wird und meinem Artikel Hyperrealität des Videospiels, der wahrscheinlich noch 2017 in einem Sammelband bei Panama rauskommt. Er bietet uns dann noch an, dass er sozusagen uns diesen Artikel mal zukommen lassen kann, damit wir darüber sprechen. Außerdem sagt Martin Tschigal, besonders gefreut hat mich, dass ich mit Slavoj Žižek in einem Atemzug genannt werde, auch wenn es nur um die Unaussprechlichkeit des Nachnamens geht. Liebe Grüße, Martin. Vielen Dank, liebe Leute, für euren Zuspruch und eure liebevollen Kommentare. Und vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Vielen Dank auch an Nils fürs Vorbeikommen und
gerne, danke.
Teilen deiner Eindrücke zum Thema Hate Speech in Overwatch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann abonniert uns doch auf iTunes. Lasst uns Feedback da. Das könnt ihr auf Facebook tun, auf unserer Facebook-Seite, auf Twitter, auf pixeldiskurs.de, ohne euch anzumelden, und per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Außerdem werden wir nach wie vor unterstützt von einem ambitionierten Musiker namens Philipp Groß, der diese Platte gemacht hat, Katerstimmung. Und ihr hört nun ein Stück von ihm mit dem Titel Hollywood Fox. Ihr findet in den Shownotes unserer Website außerdem den Link zum Download der Platte Katerstimmung. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder.